Neue Woche, neuer Podcast und wir sind wieder fit und wir sind beide wirklich gesund und das ist quasi Premiere in diesem Jahr.
Kann man so sagen, also die letzten 2-3 Monate waren auf jeden Fall hart, da war eigentlich immer irgendjemand angeschlagen, aber ich habe extra ruhig gemacht, deswegen heute wieder fit.
Sehr, sehr stark. Wir blicken diesmal nicht zurück so sehr auf die letzten Spiele, die waren, sondern blicken auf das komplette Jahr zurück. Wir haben ein Special für euch dabei. Wir blicken auf das Jahr, auf das sehr ereignisreiche Jahr 2024 zurück. Und dabei haben wir auch einen Gast, einen sehr speziellen Gast, quasi Rekordgast, würde ich fast sagen. Aber
Rekordgast ist gut, ja.
Dazu kommen wir gleich. Viel Spaß mit Folge 207.
Der Pinguins Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte.
Ho, ho, ho! Merry Christmas!
Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
Es ist der 24.12. Frohe Weihnachten! Schön, dass ihr mit dabei seid. Frohe Weihnachten, Malte.
Frohe Weihnachten, Nico. Danke.
Wie geht's dir?
Gut, wie kann es mir heute schlecht gehen, Mensch? Aber wir müssen uns beeilen, ich muss gleich in die Kirche. Also, wie es sich gehört, einmal im Jahr, der Anstandsbesuch.
Ja,
ist irgendwie ganz witzig, dass wir Heiligabend ausspielen, wenn man so möchte.
Klar, und Silvester.
Wir nehmen natürlich nicht an dem Tag auf, weil konnten wir unseren Familien nicht antun.
Dabei ist man doch immer mit dem Liebsten zusammen.
Ja, und das schon am 23.12. heute, ne? In liebster Runde hier.
Ich wollte gerade sagen, und wenn wir über die Liebsten sprechen, dann darf einer natürlich nicht fehlen. Und der sitzt zu meiner rechten Seite und das ist Stadionsprecher Felix Behnert. Felix, schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ja, frohe Weihnachten euch beiden. Ich freue mich sehr.
Ich habe schon gesagt, Rekordgast. Ich glaube, dritte oder vierte Mal. Kann das sein?
Ich habe aufgehört zu zählen.
Ich auch.
Ich komme mir auf jeden Fall vor wie ein bisschen wie Lothar Matthäus, als der Lothar Matthäus des Podcasts der Fischtown Pinguins. Ich glaube, Nummer vier. Ich glaube, ja.
Aufzeichnung Nummer 5, weil wir haben gerade drüber gesprochen, einmal gab es einen Fehler bei der Aufzeichnung, dann kamen wir nächsten Tag wieder. Wir hoffen, dass wir es heute nicht machen müssen, weil sonst hört ihr uns doch Heiligabend noch richtig.
Also sitzen wir hier unter dem Weihnachtsbaum. Schön.
Doch kurz vor der Kirche nochmal die Ehrenrunde drehen hier.
Das hätte auch was. Dann singen wir ein bisschen Odo Fröhliche. Frodo bellt euch an.
Ja,
Frodo ist mein Hund.
Wir sitzen bei Felix im Wohnzimmer und Felix Hund Frodo hat uns sehr nett begrüßt mit tosendem Bellen.
Also, aber den leisesten Bellen, das ich je gehört habe.
Ja, aber es ist ein sehr, sehr cooler Hund.
Eine Kampfmaschine.
Der Löwe.
Dass du jetzt eine Kampfmaschine bist, musst du einmal unter Beweis stellen. Wir haben ein kleines Spielchen für dich mitgebracht. Ich glaube, das ist das erste Mal nach jetzt 4 Folgen oder 3 Folgen. Wir haben ein Entweder-Oder-Spiel für dich mitgebracht und es wird hart. Es wird sehr, sehr hart werden und du musst dich entscheiden. Ansonsten gibt's keine Geschenke zu Weihnachten. Und ja, genau. Darum musst du dich entscheiden, auch wenn es schwer wird.
Ich bin gespannt. Schön, dass du mir darüber im Vorfeld auch berichtet hast, Malte.
Kein Problem, gerne.
Aber ich weiß ja, dass ihr mit allen Wassern gewaschen seid.
Das machen wir mit allen Gästen.
Ja, genau. Und dieses Entweder-Oder, ich bin ja ein Stammer, ein Stammhörer, ein strammer Pinguins-Podcast-Hörer. das ist mir nicht entgangen, dass ihr natürlich mit so ziemlich allen Gästen dieses Entweder-Oder-Spiel macht.
Ne? Genau, und jetzt bist du das erste Mal auffällig. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
So, dann legen wir los. Also, Après-Ski oder Megapark? Ja, kann ich sagen, dass es einfach wird.
Ja, mittlerweile muss ich sagen, tatsächlich Team Après-Ski. Also vor 20 Jahren noch, wo ich noch selbst aktiv auch als Fußballer unterwegs war, ging natürlich keine Saison ohne den Mallorca-Besuch zu Ende. Aber mittlerweile muss ich sagen, ich war tatsächlich dieses Jahr im Sommer mal wieder auf Mallorca, weil ich einen ehemaligen Arbeitskollegen von Energy Bremen dort besucht habe, der da jetzt mittlerweile beim Inselradio arbeitet. Und wir haben uns das natürlich...
Nein, was für ein geiler Job.
Wir haben uns das im Rahmen dieses Besuches natürlich auch nicht nehmen lassen, nochmal wieder an die Playa de Palma an der Playa de Palma vorbeizuschauen. Natürlich auch in den Bierkönig. Und habe festgestellt, mit 44 Jahren ist das nicht mehr unbedingt mein Metier.
Wie oft warst du auf Malle in deinem Leben?
18 Mal tatsächlich jetzt.
Wow.
Ja. Wenn wir jetzt den Besuch diesen Sommer dazu zählen, 18 Mal, lege besonderen Wert darauf, dass ich in den Jahren 2000 bis 2016 16 Mal in Folge da war.
Stark. Das ist wirklich stark. Ja, daran will ich gerade anknüpfen.
Ja, du bist auf einem guten Weg auch dahin,
ich muss man sagen. Ich bin auf einem guten Weg, ja. Das wird jetzt Nummer 3 in Folge. Ne? Aber ich,
nur noch 13 Jahre.
Ja, hochrechnen, dann bin ich erst 42. Also ist, kann ich also machen, ist kein Problem.
44 ist erst Ende, haben wir gelernt. Komm, wir machen weiter.
Ja, ja, sehr gerne.
Franz Repp oder Gudlewskis? Ja komm, du wusstest, was auf dich zukommt. Jetzt musst du auch antworten.
Ich bin da ein bisschen befangen, weil ich natürlich auch zu Maxi jetzt im letzten, in den letzten Jahren ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut habe. Versuche das jetzt objektiv zu beantworten und muss jetzt dann aktuell sagen, dass natürlich Christas in einer herausragenden Verfassung performt. Hat uns ja letztes Jahr schon sehr, sehr weit getragen bis ins Finale. Aufgrund der Verletzung von Maxi war das natürlich dann im Nachgang eigentlich auch eine der Top-Verpflichtungen. Aber was er auch in dieser Saison schon wieder herausgeholt hat und dem Team immer wieder die Möglichkeit gibt, auch Spiele zu gewinnen, ist schon außergewöhnlich. Was aber die Leistung von Maxi in keinster Weise schmälern soll. Aber in dem Fall Gudlewskis.
Herr Gudlewskis hat ja Gott sei Dank auch nicht so gute Verbindungen nach Mannheim. Das ist ja auch nochmal ein Vorteil.
Und dann schaut er nicht so gut zu Felix. Ah nee, doch. Eher gute sogar, muss man sagen. Diplomatisch gelöst.
Danke.
Sehr schön. Mal gucken, ob es jetzt auch geil, genauso weitergeht. Wir gehen Richtung Popisch oder Sulzer. Danach wird es noch schwieriger. Ich warne dich schon vor.
Boah.
Genau auf diese Reaktion.
Ja, dann gehofft. Ja, also dann, man muss schon, glaube ich, fairerweise sagen, und ich glaube, Alex sieht mir das auch nach, wenn er diesen Podcast hören sollte, dann schon Popisch. Also Thomas ist derjenige, der hier über 8,5 Jahre das aufgebaut hat, was Alex jetzt, ich sag mal, weiterführen darf. Und die Mannschaft trainiert sich mit Sicherheit nicht von alleine, aber Alex hat natürlich ein gemachtes Feld vorgefunden, an dem er ja auch schon als Co-Trainer 2 Jahre mitgewirkt hat. Aber Thomas Popisch ist schon der, der einfach auch hier eine extrem lange Ära geprägt hat.
Dann kommen jetzt die 2 Schwergewichte, Popisch oder Stewart. Nimm einen großen Schluck, einmal kurz, mach mir nochmal Gedanken. Aber Iron Mike oder hier den Krefelder Popisch?
Iron Mike. Weil meiner Meinung nach alles oder vieles, was die Fischdorf-Pinguins heute repräsentieren, seinen Ursprung und Anfang 2012 gefunden hat, als Mike Stewart das Zepter an der Bande übernommen hat, Tugenden eingebracht hat in das Bremerhavener Eishockey oder wiederbelebt hat, die in den Jahren davor ein wenig abhanden gekommen sind, dass hier halt Eishockey auch gearbeitet werden muss und dass es immer wichtig ist, sich selbst nicht wichtiger zu nehmen als den Club, Spieler mit der entsprechenden Mentalität zu verpflichten. Und da war Iron Mike damals derjenige, der genau diese Dinge wieder zum Leben erweckt hat.
Der beste Trainer, den wir je hatten? Ich habe ihn, Walter. Ich habe ihn.
Das stand gar nicht im Skript.
Das stand noch nicht im Skript, aber... Ich muss ja in die Kerbe jetzt mal reinschlagen hier.
Na dann, also hätte Thomas jetzt tatsächlich im April diesen Jahres mit die Meisterschaft gewonnen, wäre die Frage eindeutig gewesen. Aber da der letzte Titelträger Mike Stewart war, möchte ich mich für Mike entscheiden.
Okay, wir machen es ein bisschen einfacher. Heimspiel oder Auswärtsspiel?
Ja, das ist natürlich klar, ne? Also Heimspiel.
Sonderzug oder Sonderschiff?
Leider kann ich dieses Jahr oder beziehungsweise in dieser Saison im nächsten Kalender ja an beiden Events nicht teilhaben, weil beides auf dem Freitag, beziehungsweise ich glaube die Tour zum nach Duisburg, glaube ich, um aufs Schiff zu gehen, fängt teilweise ja schon am Donnerstag an und da muss ich leider noch arbeiten. Aber grundsätzlich würde ich dann doch so ein Erlebnis wie 2017 gerne nochmal miterleben wollen. Daher auf jeden Fall Sonderschiff.
Wir sind dabei, Malte.
Wir sind dabei und ich habe letztens noch mal dran gedacht, wie geil diese Schiffstour war, aber wie beschissen das Spiel.
Ehrlich? Was war denn
das? 4-0 verloren. Komplett untergegangen, das Schiff in Düsseldorf. Das weiß ich noch. Also das war gar nichts. Aber die Fahrt war so lustig. Ich erinnere mich auch an keine Sequenz von dem Spiel so richtig. Ich weiß, dass es ziemlich scheiße war und wir 4-0 verloren haben. Kann eigentlich nur besser werden jetzt.
Das Spiel war tatsächlich nicht berauschend, aber an viele Sequenzen kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Ich weiß aber, dass ich noch vor Mia Julia oberkörperfrei
daran erinnere ich mich auch noch
auf dem Partydampfer stand. Und ich kann mich tatsächlich auch an eine ganz witzige Situation erinnern. Ich war ja mit mehreren Freunden da auch unterwegs und einer meiner Kumpels hat es tatsächlich geschafft, diese ziemlich lange Treppe in den Oberrang in der Arena in Düsseldorf rückwärts hochzulaufen. Also sowas habe ich auch noch nicht gesehen.
Sportliche Höchstleistung.
Ich war letztes Mal nicht mit dabei, aber ich hab jetzt doppelt Bock darauf.
Ja, es wird also gut, aber anstrengend. Genau wie der Sonderzug eigentlich auch, da freue ich mich auch sehr drauf. Ganz kurzer Exkurs dazu nochmal. Ich fand es sehr schön beim Spiel jetzt gegen Düsseldorf, dass die Halle für Mario zum Geburtstag gesungen hat. Das hast du ja eigentlich auch mehr oder weniger angestimmt. Das war sehr schön.
Angestimmt habe ich das, aber am Ende war es keine Entscheidung, die ich alleine gefällt habe, sondern das wurde dann innerhalb des Teams so beschlossen, dass man Mario da auch außerhalb der Geburtstagsfrequenz, die ja sonst immer nach dem ersten Drittel stattfindet, einen speziellen Platz für ihn bekommt. Ja.
Absolut verdient auch. Also ja, was total. Der da leistet. Ich hatte das Glück, ich durfte mit ihm ein Interview führen fürs Stadionmagazin. Und dann hatte er mich gefragt, wann das ausgespielt wird. Dann meinte ich gegen Düsseldorf. Und dann sagte er, ach Mensch, cool, da habe ich Geburtstag. Das passte dann zufällig auch ganz gut. Und da hat er auch noch so ein bisschen verraten, was da eigentlich alles an Planung dranhängt für solche großen Events. Und das ist schon irre. Also das mal so nebenbei auch zu machen.
Ja, so ein stiller Held, ne? Also das, was im Hintergrund alles organisiert ist, ist absurd, was für ein Aufwand der betreiben muss.
Also ich kann mich noch erinnern, dass wir damals ja mit, ich glaube, 33 oder 34 Fanbussen bei der Schiffstour 2017 morgens gegen 5:30 ging das los, Richtung Duisburg gefahren sind, um nur mal einen kleinen Einblick in die Arbeit von Mario und auch Bonnie war zwar damals noch keine Fanbeauftragte, aber Mario macht es ja auch nicht alleine. Aber um einen kleinen Einblick zu geben, das muss man ja erstmal alles koordinieren. Es darf ja, die Busse durften nicht alle als Karawane fahren. Nee, wie nennt man das, wenn mehrere Autos...
Kolonne.
Kolonne,
so. Ja. Genau, sehr gut, Nico. Eins
setzen. Dafür bin ich hier.
Die Busse durften nicht alle in der Kolonne fahren. Das heißt, sie mussten A, über verschiedene Wegstrecken nach Duisburg geführt werden, B, zu unterschiedlichen Zeiten losgeschickt werden und C, mussten auch diverse Autobahnraststätten im Vorfeld informiert werden und darüber in Kenntnis gesetzt werden, dass... zu der und der Uhrzeit so und so viel Busse mit so und so viel Fans dort Halt machen, damit die natürlich nicht völlig überrumpelt sind, wenn dann morgens um 7:30 ein amerikanischer Burgerladen an irgendeiner Autoraststätte aufgesucht wird und keine 150 Burger gleich da sind. Ne? Also das ist schon ein immenser Aufwand und das ist nur ein kleines Beispiel von dem, was neben den ganzen alltäglichen Dingen da an Aufgaben zu bewältigen sind von den Fanbeauftragten. Da gebührt schon ein ganz, ganz großer Respekt.
Den brauchen wir ja auch nochmal im Podcast.
Den Respekt, oder?
Ja, das auch, aber Mario.
Ja, wäre cool, wenn er Lust hat. Ich kann das immer so schlecht einschätzen, ob er so ein Typ ist, der Lust drauf hätte.
Ich auch nicht.
Aber ist natürlich eigentlich ziemlich einfach, ihn einfach mal zu fragen. Ne?
Genau, das wäre der erste Step, den wir machen könnten. Wir machen weiter.
Das hat uns schon die Sesamstraße im Übrigen gelernt. Ja? Wer nicht fragt, bleibt dumm.
Richtig.
So, und genau darum frage ich dich jetzt, Niederlage in Landshut oder Stadionverbot in Landshut?
Ja, dann lieber das Stadionverbot.
Nicht schlecht. Hast du dich auch schon mal für entschieden?
Dass du mit der Geschichte jetzt um die Ecke kommst, damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
Da kommt gleich noch eine aufbauende Frage drauf. Also,
dann wollen wir direkt mit der aufbauenden Frage.
Ja, und dann können wir ja die Geschichte ein bisschen ausschmücken.
Okay, dann haben wir Stadionsprecher in Landshut für ein Jahr. Oder im Boxkampf gegen Christian Weise?
Oh, ich glaube, dann nehme ich dann doch lieber den Stadionsprecherjob in Landshut. Haben wir vorgestern Abend ja erst gerade wieder gesehen im Spiel gegen Mannheim, dass mit Christian nicht gut Kirschen essen ist.
Was ein Schlag, oder?
Satter Hieb.
Mit links.
Bin auch geneigt zu sagen, hat auch mal den richtigen getroffen.
Haben wir auch schon gesagt.
Ja, genau.
Ja, aber also Christian ist natürlich unberechenbar und ich habe ja schon einmal die Erfahrung gemacht, gegen einen durchtrainierten Eishockey-Profi in den Boxring zu steigen und die 3 Tage Ibuprofen gepaart mit Schnabeltasse haben mir dann auch gereicht. Also
diese Link hättest du auch gut gebraucht.
Wie bitte?
Diese Linke hättest du auch gut gebraucht.
Die hätte ich gut gebrauchen können, ja. Generell wäre einfach mal ein Schlag, der McPherson getroffen hätte, gut gewesen. Ob links oder rechts ist dann eher nebensächlich.
Ja, aber die Situation mit Christian Weise war ja schon wieder ganz, ganz witzig eigentlich, weil Sieger Jeglitsch ja auch total erbost war, so wie man ihn eigentlich gar nicht kennt. Und Weise ihn auch mehr oder weniger beiseite geschoben hat, meinte Sieger, brauchst du jetzt nicht da zwei Tage vor Weihnachten das antun, ne? Ich mach das. Und dann Weise mit zwei Ordnern in die Kabine, Esposito mit blutender Nase. Dann kam der angeschossene Plachter auch noch hinterher gehumpelt da. Also es war ein sehr interessantes Ende des Spiels an Mannheim. So ein bisschen über das Spiel grundsätzlich hinweg, ja, das ist ein bisschen schöner gemacht.
Ja, du hattest auch ein schönes Statement dazu, dass die Fans ja gesungen haben, scheiß Verlierer.
Richtig, Fans denken, klar, die Fans kriegen es im Stadion dann nicht so mit, was da auf dem Eis vielleicht passiert ist, aber für mich waren es dann eher die scheiß Gewinner in dem Moment.
Absolut. Wir bleiben bei Jeglitsch. Urbas oder Jeglitsch?
Oder Werlitsch? Der fällt ja immer ein bisschen ab.
Also
ja,
Sieger, das stimmt, das Sieger stimmt. ist schon das Gehirn, ne? Will da jetzt keinem irgendwie seine Fähigkeiten in Frage stellen oder absprechen, aber Sieger ist schon der Lenker und Denker und ist schon der Ideengeber, der Taktgeber. Und ich glaube, dass Jan und Miha nicht so stark wären, würde nicht Sieger mit ihnen in einer Reihe spielen. Also Jeglitsch.
Also
ich würde mich für Jeglitsch entscheiden, ja.
Würde mich mal bei euch beiden eigentlich interessieren.
Obgleich ich aber, Entschuldigung, mal, ja, obgleich ich natürlich gut, sagen muss, also Jan Urbas wird vielleicht der erste Spieler sein, obgleich es auch schon viele andere im Vorfeld verdient gehabt hätten, aber könnt mir schon vorstellen, dass Jan Urbas vielleicht mal der erste Spieler werden wird, wo das Trikot unter das Hallendach gezogen wird. Also was Jan hier in den letzten Jahren für die Fischtown Pinguins geleistet hat, auch außerhalb des Eises, ist einfach phänomenal. Aber diese Frage verlangt eine klare Antwort und deswegen sage ich Sieger Jeglitsch.
Doch, was ganz anderes. Ich wollte eigentlich was anderes fragen, aber jetzt interessant, wegen der Nummer. Du bist ja jetzt auch schon sehr lange dabei als Stadionsprecher. Kriegst du alle Spieler zusammen, die vorher die Nummer 9 hatten?
Nee, gab es überhaupt einen? Also mir fällt jetzt pauschal gerade gar keiner ein.
Im Kopf hatte ich gerade irgendwie, hatte Alexander Janssen die 9?
Ja.
Das ist der kam mir gerade in den Kopf.
Ja, ich glaube, ja. Ich glaube, Sager hatte die 13 oder die 15. Und Alexander kam immer vor ihm. Das weiß ich noch.
Guck mal, solche unnötigen Sachen habe ich in meinem Gehirn gespeichert.
Dafür
irgendwo.
Bist du hier, Malte.
Ne? Aber wenn es um irgendeine Matheformel geht, ja. Ja. Aber dazwischen hatte, glaube ich, dann auch, wüsste ich auch keinen, der die 9 hatte.
Schwierig. Ja. Also natürlich die Fluktuation in den letzten 19 Saisons, das ist jetzt tatsächlich die 19. Saison für mich, war natürlich groß. Aber ich, also außer Alex Janssen fällt mir jetzt auch kein weiterer Spieler ein, der in all den Jahren mal die Nummer 9 getragen hat.
Witzigerweise hat ein Kumpel von mir diesen Sommer Alexander Janssen im Megapark getroffen.
Ach was, so ja. Schließt sich der Kreis.
Ja, der hatte irgendwie mitbekommen, dass die Jungs aus Bremerhaven kommen, hat gesagt, dann auf 3 Säulen, Wodka Lemon, ey, ich habe mal im Bremerhaven Eishockey gespielt. Und dann kamen sie ins Gespräch. War ganz witzig. Also der geht immer noch in den Megapark, Alex Janssen.
Ist auch noch nicht 44, oder ist er schon so weit?
Ich weiß nicht, wie alt er ist, ehrlich gesagt.
Ja, er müsste ein Ticken jünger sein. Ich glaube, irgendwas zwischen Baujahr 82 und 85. Mhm. Aber er sieht natürlich auch noch aus wie ein Modellathlet. Also wenn ich mit 44 noch aussehen würde wie mit 24, dann würde ich auch mit 44 noch in den Megapark gehen können oder in den Bierkönig. Dem ist leider nicht so.
Ursprungsfrage von mir eigentlich. Damals, als Marc Sengerli noch bei den Pinguins gespielt hat, der war ja eigentlich auch das Gehirn, der hat alles gelenkt, war ein überragender Spieler. Habt ihr damals gedacht, dass Sieger Jeglitsch noch besser wird als Marc Sengerli?
Also die Zeichen standen ja positiv. Ja? Sieger hat ja schon viele Jahre in der slowenischen Nationalmannschaft in dieser Konstellation mit Jan und Miha zusammen in einer Reihe gespielt. Und die beiden haben natürlich auch dann, da bin ich mir ziemlich sicher, sehr viel positive Argumente gefunden, um Alfred davon zu überzeugen, dass jetzt, wenn Marc Sengerli eben den Verein verlässt, der einzig wahre Nachfolger auf dieser Position in ihrer Reihe nur Sigar Jeglič sein könnte. Und da war die Hoffnung und die Erwartungshaltung schon dahingehend, dass Sigar nicht nur den Part von Marc Sengerli gleichwertig, sondern sogar besser ausfüllt.
Gehe größtenteils mit. Aber als Sengerli halt da war, dachte ich für meinen Teil, okay, es wird wirklich schwer zu toppen, diese Position, diese Übersicht, die er hat, diese Spielintelligenz. Aber da dachte ich halt auch noch, wir wären am Zenit des Erfolgs auch langsam angekommen, was die Pinguins betrifft, dass nicht mehr viel darüber geht. Konnte ja keiner ahnen, dass wir nicht zu stoppen sind, was das angeht alles. Und von daher würde ich, glaube ich, zu dem Standpunkt sagen, als Sengerli da war, dachte ich schon, also besser geht's, glaube ich, kaum. Aber als Sigar Jeglič da war, hat man ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist doch nochmal eine Etage höher.
Das sind eben auch ein Stück weit die Fähigkeiten des Alfred Prey gewesen. Man muss sich ja daran gewöhnen, dass man jetzt eher in der Vergangenheit spricht, denn das operative Geschäft wird ja nun von Furche übernommen. Aber das sind seine Fähigkeiten, dass er natürlich einfach auch einen Pool an Spielern hat, das seinesgleichen sucht und es ihm immer wieder gelungen ist, Abgänge nicht nur gleichwertig zu kompensieren, sondern sogar auch noch den Kader besser aufzustellen. Und in der Personalie Sigar Jeglič, wie ich ja schon gesagt habe, haben mit Sicherheit Jan und Mia auch ein, zwei gute Argumente gehabt. Dieses generelle Denken, dass man der Annahme war, jetzt sind wir auf dem Gipfel angekommen, jetzt müssen wir uns auch mal daran gewöhnen, dass es langsam wieder Richtung Tal geht. Dieses Gefühl verfolgt mich schon seit über 10 Jahren.
Immer noch?
Und es, ja, immer noch. Also ich finde ja auch diese Saison ist ja schon wieder außergewöhnlich, weil wir in der Champions Hockey League und in der Penny DL einfach auf absolut hohem Niveau performt haben oder auch immer noch performen. Ich glaube, das hätte jetzt so in der Form auch nicht jeder uns zugetraut. Will ich sagen, der Abgesang wurde ja schon irgendwo ein Stück weit angestimmt, aber viele haben ja auch gesagt, okay, das war jetzt so eine Once-in-a-Lifetime-Chance und der Kader wird nicht jünger und in einigen Gazetten im Ausland war ja auch zu lesen, ein völlig überalteter Kader und so weiter und so fort. Nein, also diese Mannschaft, die über so viele Jahre gewachsen ist, ist noch lange nicht am Ende und auch noch nicht am Zenit. Und was wir auch in diesem Jahr wieder abspulen, setzt eigentlich der letztjährigen Saison schon fast wieder noch einen drauf.
Aber bist du nervös für diesen Zeitpunkt? Und der wird ja früher oder später kommen, wenn mit Anfang 50 werden ja wahrscheinlich Urbos und Jeglič dann auch irgendwann in Rente gehen wollen. bist du nervös vor diesem Moment? Blickst du da irgendwie hin und denkst so, boah, ich weiß nicht, wie wir diesen Erfolg weiter hochhalten wollen? Oder ist dieses Grundvertrauen einfach da? Wie kann ich es mir bei dir vorstellen?
Ich würde lügen, wenn ich jetzt behaupten würde, dass ich nicht ein einziges Mal schon in den letzten Monaten oder Jahren an diesem Punkt war, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Natürlich kann auch ich Geburtsdaten lesen und sehe, dass ja auch mit zunehmendem Alter dann einfach auch irgendwann der Zeitpunkt näher rückt, an dem eine ganze Generation Spielern uns hier wegbrechen wird und eine Mannschaft, so wie wir sie jetzt haben, auch ein bisschen auseinanderfallen wird. Und dann hat man, ja, nervös bin ich deswegen nicht, weil wir werden auch dann immer noch Eishockey spielen, ob wir auf demselben Level performen, das wird halt die Frage sein, aber ich glaube, das ist ja auch das, was man sich immer wieder vor Augen führen muss, es gibt keinen Grund, jetzt hier übermütig zu werden und auch irgendwo ein Stück weit vielleicht arrogant rüberzukommen und das Ganze als Selbstverständlichkeit hinzunehmen. Es klingt wie eine Floskel, zahle ich auch gerne 3 Euro für, aber wir sind und bleiben nach wie vor die Fishtown Pinguins, einer der Clubs mit einem deutlich geringeren Etat als viele andere und wir sollten den Moment jetzt, wie er ist, so lange auskosten und genießen, wie wir es noch können und alles, was danach kommt, wird die Zukunft zeigen. Ich glaube, dass wir sehr gut aufgestellt sind. Management jetzt auch durch die Neuverpflichtung von Sebastian Furchner, auch durch sein Netzwerk, durch seine Persönlichkeit, durch seine Vita, dass es ihm und uns oder den Verantwortlichen gelingen wird, auch eine neue Generation Fishtown Pinguins zu kreieren. Aber das wird natürlich eine sehr, sehr spannende und knifflige Aufgabe, die automatisch immer wieder an die jetzigen Erfolge geknüpft werden wird und auch mit diesem Team verglichen werden wird.
Frage an dich mal, Malte. Glaubst du, dass es irgendwie diese Vorbereitung auf diesen Step, wir haben schon Spekulationen halt gehört, dass Urbas und Jeglitsch vielleicht schon in der nächsten Saison eventuell schon nicht mehr Teil des Teams sein könnten, ne? Wirklich nur Spekulation. Wir gehen mal mit diesem Gedankenspiel mit. Furchtner in der ersten Saison jetzt operativ die Herrschaft der Pinguins übernommen. Urbas, Jeglitsch vielleicht nächste Saison weg. Glaubst du, man hat sich vielleicht auch kritisch mal hinterfragt, zu wenig darauf vorbereitet, auf diesen Step, auf diesen Umbruch? Es wäre ja de facto ein Umbruch, der auf uns zukommt, auch wenn wir ihn jetzt schon anfangen. Aber kommt er dir zu spät oder ist es noch alles im Rahmen?
Also ich glaube, dass das Management rund um Sebastian Furchtner ganz genau weiß, wann die drei Jungs wieder nach Slowenien zurückgehen. Also ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen passiert, sondern das werden Jan Urbas, Sieger Jeglitsch, Miha Verlic, wenn sie denn überhaupt alle drei gleichzeitig gehen, was ich mir vorstellen könnte, schon sehr, sehr zeitig kundtun. Weil auch die drei sind sehr professionell, schon lange dabei. Und die werden, weil sie ja eben auch die Pinguins ins Herz geschlossen haben, sie nicht vor unvollendete Tatsachen stellen.
Aber siehst du in unserem Team das Potenzial, dass Spieler in die erste Reihe rücken können ab der kommenden Saison? Oder müsste es denn der komplette Umbruch sein und du musst sie komplett ersetzen, die erste Reihe?
Ich denke schon, dass du da neue Spieler holst. Alleine vom...
Also siehst du kein Potenzial
ohne dass ich weiß, was die drei Slowenen verdienen, aber du wirst finanziell einen sehr guten Spielraum haben, um neue Top-Spieler zu verpflichten. Bremerhaven hat grundsätzlich ein anderes Ansehen inzwischen, da kannst du ganz andere Spieler holen. Siehst du ja auch an, sag ich mal, den jungen deutschen Talenten, die jetzt bei uns sind. Klar,
Max Goertz,
natürlich über diese Verbindung zu Furchi eben auch nach Bremerhaven gekommen ist, aber vor allem auch ein Ryan Betterhaar, klar, der jetzt vielleicht noch nicht sein ganzes Potenzial ausschöpfen dürfen, weil er eben nicht so viel Eiszeit bekommen hat, aber ist ja eins der größten Talente. Maxim Rausch, bei dem muss ich mich, glaube ich, nochmal entschuldigen, weil wir vor der Saison gesagt haben, der wird nur in Krimmitschau spielen. Der gehört für mich zu den konstantesten Spielern, die wir haben in diesem Jahr. Und da wirst du ganz andere Möglichkeiten haben. Aber ich habe witzigerweise am Wochenende kurz mit Sieger Jeglitsch schreiben können, müssen, dürfen, wie auch immer.
Und er sagt, er bleibt.
Und ich habe ihm geschrieben, ich sage, Mensch, also bei der Performance gerade, da brauchst du ja noch nicht aufhören eigentlich. Ne, das ist ja völliger Quatsch. Und er sagt, er fühlt sich körperlich, mental in bester Verfassung. Und er wird natürlich jetzt nichts zu seiner Zukunft sagen, aber zu gegebener Zeit im Sommer wird er dann eine Entscheidung treffen. Also es hörte sich jetzt, es kann so oder so sein, aber es klang sehr positiv in dem Sinne, dass er sagt, er fühlt sich topfit. Also er müsste jetzt nicht ans Aufhören denken, ne? Auch wenn er 37 wird.
Das spürst du ja auch. Also ich habe ja den Vorteil, dass ich natürlich dann auch die Jungs an Spieltagen, manchmal auch an Trainingstagen immer auch hautnah erleben kann und gehe auch viel mit ihnen ins Gespräch. Aber du spürst das ja auch. Also die machen ja alles andere als einen satten oder mental, körperlich müden Eindruck. Ganz im Gegenteil, die Jungs sind unfassbar gierig. Diese Mannschaft hat sich über viele Jahre entwickelt und ich habe damals eigentlich schon relativ schnell diese Finalniederlage, so sehr sie auch wehgetan hat, verarbeiten können für mich selber jetzt. Ich bin ja kein Spieler und auch kein Trainer, aber natürlich auch als Fan oder Stadionsprecher oder Podcast-Moderatoren, man leidet ja irgendwo auch ein Stück weit mit und man investiert ja auch viel Kraft. Ich habe das relativ schnell gut verarbeiten können und habe eigentlich auch gespürt, dass die Jungs das auch können und dass der Fokus schon wieder auf die neue Saison gerichtet war. Und diese Mannschaft ist, auch wenn es von einigen gerne so hineingeredet werden möchte, aber die sind noch nicht am Ende. Also die haben schon noch was vor. Und deswegen bin ich auch absolut davon überzeugt, dass Jan Urbas und Sieger Jeglitsch auch über die Saison 24-25 mindestens noch ein Jahr für die Fürsthorn Pinguins spielen werden.
So, da lagen wir jetzt drauf fest. Ja, genau. So.
Aber so, wenn man es wirklich rein sportlich auch betrachtet, also die können ja nicht aufhören. Oder in,
nee,
also es wäre ja auch irgendwo, ohne dass ich jetzt die slowenische Liga kenne, aber es wäre ja irgendwo auch verschwendet, wenn die jetzt mit ihrer Klasse, die sie noch haben.
Ich glaube aber einfach, dass andere Faktoren, aber muss man natürlich bedenken, noch mit da reinspielen im Endeffekt, außer die reine körperliche Verfassung, die man denn in dem Alter hat.
Da kommen dann aber auch Faktoren zum Tragen, die oftmals gar nicht gesehen werden, zum Beispiel auch das familiäre Umfeld.
Genau, das meine ich, ja.
Diese Mannschaft ist ja eine außergewöhnliche Mannschaft. Es ist ja wirklich so, es ist ja kein zusammengewürfelter Haufen, der in einer Saison jetzt versucht, irgendwie das Optimum für den Club, für den sie spielen, rauszuholen, sondern diese Mannschaft spielt ja wirklich seit vielen Jahren zusammen. Das kennen wir ja eigentlich nur so wie Amateursportler. Wenn wir im Fußball unterwegs sind, dann freuen wir uns, dass man irgendwo eine Mannschaft gefunden hat, wo man sich auch gut versteht, wo die Freundinnen, Frauen irgendwie mit integriert werden, so, und dann spielt man einige Jahre irgendwo auf unterstem Niveau ein bisschen, kickt ein bisschen rum und freut sich am Ende der Saison nach Mallorca zu fliegen. So, und hier ist es halt einfach so, dass sie auf höchstem Niveau genau dieses Feld vorgefunden haben. Ja, die Frauen sind bestens integriert, verstehen sich untereinander gut, die Kinder gehen hier in den Kindergarten oder teilweise auch schon zur Schule. Die Jungs haben eine Mannschaft, in der sie agieren können, die auf höchstem Niveau spielen kann, und wo es eine klare Hierarchie auch gibt. Es gibt keine Unstimmigkeiten, jeder hat eine feste, ihm zugewiesene Rolle, die jeder Einzelne auch, ich möchte sagen, mit nahezu 100% Leidenschaft und Überzeugung auch ausfüllt. Und das sind so Faktoren, die sind manchmal mehr wert, als vielleicht irgendwo 10, 20, 30.000 Euro mehr im Jahr zu verdienen.
Aber krass, ich hätte es jetzt zum Beispiel negativ eher dargestellt, dass es noch weitere Faktoren gibt. Du hast es jetzt komplett positiv dargestellt, dass es eher dafür spricht. Ich hatte in meinem Kopf eher so, okay, ist ja nicht deren Heimatland, sage ich jetzt mal. Und vielleicht ist dann die Perspektive in dem Alter dann auch wieder zurück zur Familie. Die Kinder werden immer erwachsener, gehen irgendwann auch zur Schule. Denn in dem Fall, da muss man sich halt entscheiden, in welche Richtung möchte man denn gehen. Und du kannst ja, also du bist Papa, ich nicht. Du kannst es vielleicht eher sagen. Ich kann es mir dann aber eher vorstellen, dass du dann irgendwie nicht mehr nur für dich entscheidest in dem Fall, sondern du musst halt für deine komplette Familie entscheiden, was das Wichtigste ist. Und dann spielt nicht mehr nur eine Rolle, ob du eben halt eine super Kondition hast und dein Schlagschuss immer noch top ist, sondern dann spielen eben ganz andere Faktoren auch noch eine Rolle in dem Fall.
Also das wird natürlich mit Sicherheit so sein, dass diese Entscheidung in dem Alter, in dem sie sind, natürlich auch in enger Abstimmung und Absprache mit der Familie getroffen werden. Aber gerade weil diese Faktoren ja gegeben sind, fällt es ihnen, glaube ich, leichter zu sagen, komm, wir bleiben noch ein Jahr in Bremerhaven, wir spielen noch ein Jahr in dieser Konstellation. Und ich möchte die Diskussion auch ein bisschen weglenken von nur von der vom Karawanken-Express. Klar, das sind ja also auch ein Alex Friesen, Ross Mauermann, Wladimir Eminger, also wir können jetzt ja fast drei Viertel des Kaders aufzählen, die schon seit mehreren Jahren in dieser Konstellation zusammenspielen. Und ich glaube, jeder Einzelne ist sich bewusst, dass das im Profisport eher selten ist. Und dieses Familiäre vorzufinden, diese positive Harmonie innerhalb der Mannschaft. Und das möchte, glaube ich, jeder, solange wie es geht, dann, solange der Körper noch mitmacht und auch die Familie damit d'accord ist, möchte das jeder so lange wie möglich noch genießen. Eishockey ist natürlich dann auch nochmal anders als Fußball.
Muss Geld verdienen.
Mittlerweile, aber ich meine jetzt, was die Altersgrenze betrifft, beim Fußball wird ja mittlerweile schon, sobald die 3 vorne steht, gehört man zum alten Eisen. Beim Eishockey ist es ja irgendwie schon immer so gewesen, dass Alter auch nur eine Zahl ist. Und gerade die so Mitte 30 oder die 35 überschritten haben, dann sind die Spieler meistens im besten Alter und sind erreichen so langsam das Zenit ihrer Leistungsfähigkeit.
Absolut. Also wir sagen immer ab 30, ne, bestes Eishockey-Alter. Davor ist noch so ein bisschen schwankende Leistung. Aber natürlich auch der finanzielle Aspekt, ganz kurz. Eishockeyspieler, eben nicht wie Fußballer, haben nicht ausgesorgt zwingend, wenn sie ihre Karriere beenden. Deswegen ist es da wahrscheinlich auch wichtig, so lange wie möglich auf höchstem Niveau zu spielen, wo du auch viel Geld verdienen kannst. Und da sind wir uns alle einig. Vor allem die 3 Slowenen werden hier definitiv zu den Top-Verdienern gehören. In Bremerhaven, ganz klar. Und wenn du da noch 3 Jahre die Power hast und die Performance abliefern kannst, nimmst du auch die 3 Jahre auch das Geld noch mit. Also total, ja. Ich würde es auf jeden Fall machen.
Ja, also, das dachte ich mir.
Ja, und nochmal, ich bin mir absolut sicher, die Jungs haben ein Ziel. Also die spielen jetzt nicht nur, weil das alles toll ist und weil sie auch gutes Geld kriegen. Die können sich schon eine Currywurst Pommes leisten einmal die Woche, auch wenn sie nicht in der zum Karawanken-Express gehören. Aber die Jungs haben ein Ziel und die Saison zeigt, auch jetzt, da wir jetzt ausgeschieden sind aus der Champions Hockey League, mentale Kräfte eher wieder sparen können für den Liga-Alltag. Die Saison zeigt, dass wir auch in diesem Jahr, wenn natürlich auch verschiedene andere Faktoren für uns spielen und für uns sprechen, Stichwort Verletzungspech zum Beispiel, dann kann die Reise sehr weit gehen. Und die waren 3 Siege von der deutschen Meisterschaft entfernt. Sie wissen, dass es möglich ist. Und ich glaube, das spielt eher eine Rolle, ob und wann sie es schaffen, tatsächlich diesen Titel zu holen, als das Alter. Also ich glaube, der Urbas würde auch mit 38 oder 39 noch auf Jagd gehen, wenn er weiß, dass das eine konkurrenzfähige Mannschaft ist und er auch in einer Verfassung ist, wo er da auch seinen Teil zu beitragen kann.
Und ich glaube halt, wonach sich andere Fans die Hände lecken, ist ja auch dieses Grundvertrauen in die Geschäftsführung, die wir ja im Bremerhaven sowieso alle haben. Ich finde so ein Paradebeispiel, und da habe ich halt auch die Hoffnung, dass es halt auch so mit der, nicht nur mit der ersten Sturmreihe, aber vor allem eben halt dabei auch so abläuft, ist eben halt mit Alfred Prey und Furchi der Fall. Also du hast halt einen Alfred Prey, der sich weiter zurückzieht, einen Sebastian Furchtner, der in Wolfsburg schon, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, angelernt wurde, jetzt mal flapsig formuliert, und dann bei den Pinguins reinkam, da dann einige Monate mitgearbeitet hat und dann eben halt diese Ablösung war, und Alfred Prey zieht sie zurück und Furchtner geht eher dann in die Offensive dann mit rein, in dem Fall. Also das ist ja, besser kannst du es dir ja nicht ausmalen eigentlich, als so einen Umschwung zu haben. Und ich glaube, dass einige andere Vereine sich wünschen würden, genau so ein Vorgehen zu haben und nicht den entlassen zu müssen oder nicht von heute auf morgen jemanden Neues suchen zu müssen, sondern genauso ist es halt wirklich durchdacht und überlegt, so wirkt es wie gesagt halt, so eine Entscheidung zu treffen. Und das gibt ihm halt dieses Grundvertrauen, dass es halt wirklich alles bis ins letzte Detail wirklich durchdacht ist, weil wie du schon sagtest, das wird nicht von einem auf den anderen Tag einfach feststehen, sondern wenn die nächste Saison nicht mehr spielen sollten, dann steht das jetzt schon seit einigen Wochen, Monaten vielleicht sogar schon fest in dem Fall.
Ja, glaube ich auch. Also, und wie du sagst, dieses Team ist halt einfach überragend, auch Sulzi, wie er reingekommen ist. Und ich bin da ja immer Fan von Marian Barzani, dürfen wir nicht vergessen, weil was die Special Teams leisten diese Saison, das passiert auch nicht einfach so, ne? Und was der mit den Jungs da irgendwie fabriziert, das ist schon herausragend gut.
Ja, absolut. Wir haben noch drei Fragen. Danach kommen wir zum richtigen Podcast quasi. Die werde ich noch abarbeiten. Vielleicht können wir die ja ganz kurz und knackig beantworten, obwohl sie, ich glaube, jetzt kommen nochmal die schwersten mit.
Auch entweder oder Fragen?
Ja, ja, klar.
Okay, dann gebe ich nur eine Antwort und ich begründe sie nicht.
Da bin ich gespannt. Na gut, dann schauen wir mal. Jensen oder Bruckgießer?
Bruckgießer.
Hasselbrink oder Prey?
Prey.
Okay.
Ich begründe sie nicht.
Ja, ist gut. Okay, hätte ich nicht gedacht.
Du hast gesagt, wir wollen es jetzt schnell machen.
Ja, das stimmt. Ich bin auch stolz auf dich, muss ich sagen. Das ist so
also ich mag Hauke und schätze ihn über allen Masse. So, aber.
Finale 2014 oder Finale 2024?
2014.
Das darfst du sogar begründen. Ich glaube,
ja, weil es natürlich eben das
Step gegangen sind, ne?
Genau, weil es halt das positive Ende war. Also es ist geiler, in der eigenen Halle am Ende den Pott in der Hand zu halten, als in der eigenen Halle den Gegner jubeln zu sehen.
Klar. Obwohl es in der DEL, es war halt erste Liga, es war etwas, wo man sich den kühnsten Träumen hätte ich das nicht erwartet, dass wir das mal irgendwann erreichen würden. Ne?
Das steht außer Frage. Ja. Ich glaube, wer das für möglich gehalten hat, war ein grenzenloser Optimist oder auch einfach nur ein naiver Träumer. Aber es geht weniger um die Liga, sondern mehr um das Vollenden eines Weges. Ja, und auch damals war es ja so, diese Meisterschaft war ja kein Zufallsprodukt, sondern hat sich über ein Jahr davor auch aufgebaut, so. Und es war dann einfach auch so dieses Gefühl der Genugtuung, es allen gezeigt zu haben, sich selbst zu bestätigen und, den Weg bis zum Ende erfolgreich gegangen zu sein. Und klar ist eine Vizemeisterschaft in der Penny DEL oder in der höchsten deutschen Eishockey-Liga irgendwo sportlich höher zu bewerten. Aber ich sage trotzdem 2014, weil wir damals einfach den Weg bis zum letzten Spiel zu Ende gegangen sind und dann den Pott in der Hand hatten.
Du hast ja auch in diesem Jahr dann die Siegerehrung quasi moderiert, richtig?
Ja, also wie, das ist ja der Job des Hallensprechers in dem Moment.
Wie schwer war das in dem Moment?
Ja, schwer. schwer, das auch wirklich professionell oder nach Möglichkeit so professionell wie möglich zu machen. Ja, weil man natürlich von seinen Emotionen übermannt wird. Ja, also dir ist natürlich nach allem zumute, aber jetzt nicht irgendwie nach Objektivität und sportlicher Fairness. du hast einfach eher Bock, irgendwas kaputt zu schlagen oder auch deinen Tränen vielleicht freien Lauf zu lassen. Und das war dann in dem Moment nicht möglich. Ich muss aber auch sagen, es ist mir etwas leichter gefallen, als auch das sind dann so Momente, das kann man ja auch offen und ehrlich zugeben, im Vorfeld sitzt du abends mal auf der Couch oder liegst im Bett und durchdenkst Situationen. Und natürlich habe ich auch die Situation durchdacht, wie es sein könnte, wenn man zu Hause verliert. Und in diesen Momenten sind mir schon dann im Bett oder auf der Couch immer die Tränen gekommen. Und in dem Moment, wo es dann tatsächlich soweit war, ist es mir doch einfacher gefallen, als ich es mir im Vorfeld dann vorgestellt hatte.
Hm. Ja, ich fand, also war von außen betrachtet auch schon irgendwie schwer. Habe ich in dem Moment nämlich dran gedacht, dass das jetzt als, klar, du bist Stadionsprecher, aber du bist halt Fan. Ne? Du bist auch mit dem Herzen dabei bei den Pinguins. Dass das wahrscheinlich einer der schwersten Momente jemals war, die du da irgendwie, ja, hattest.
Ja, also wir wollen jetzt auch, es ist nur Sport. Ja, wir wollen jetzt
letztendlich ist es nur Sport, aber
im sportlichen Kontext ist es ja schon
emotional Fall, ist man natürlich trotzdem dabei. Aber ich fand auch in dem Moment, ich weiß nicht, ich habe natürlich noch nicht viele Meisterfeiern eines Gegners irgendwo betrachten dürfen. Aber ich fand, die Eisbären Berlin waren sehr gute Gewinner. Wo wir eben bei schlechten Gewinnern bei Mannheim waren, waren die Eisbären Berlin sehr gute Gewinner in dem Moment, sowohl die Fans als auch die Mannschaft. Und deswegen, ja, ich habe es auch eigentlich relativ schnell akzeptieren können, diese Niederlage.
Basis dieser Siegerehrung und dass sie so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist, muss man ganz klar sagen, waren aber auch dann in erster Linie die Fans der Fischtown Pinguins, weil das hat auch haben Verantwortliche der DEL, die natürlich auch im Überschuss zugegen waren. Und es gab auch eine Hauptverantwortliche, die diese Meisterschaftssiegerehrung seit vielen, vielen Jahren begleitet und organisiert. Und dann hat es natürlich im Vorfeld auch ein Briefing gegeben, wo alle Parteien zusammengekommen sind und man eben die Eventualität, dass Berlin heute Meister wird, durchspricht und wie die Abläufe sind. Und die hat noch auf dem Eis, stand sie neben mir und hat noch gesagt, das, was hier passiert, hat sie in, jetzt muss ich lügen, ich glaube, 24 Jahre macht sie das, noch nie so erlebt. Ja, also, dass eine Mannschaft in dem auswärtigen Stadion die Meisterschaft gewinnt und nicht ein Eishockey-Fan die Arena verlässt. Es mögen vielleicht ein paar gewesen sein, aber wenn du dich umgeguckt hast, hast du das Gefühl gehabt, die Halle ist nach wie vor bis auf den letzten Platz gefüllt. Und das war die Grundbasis, dass diese Meisterfeier so auch abgelaufen ist. Absolut einer Meisterfeier würdig. Beide Fanlager sind sich dann auch mit sehr viel Respekt begegnet. Da gab es keine Buhrufe, keine Fangesänge, die gegen den Gegner gerichtet waren, sondern es gab eher Huldigungen sowohl aus dem Berliner Block für Bremerhaven als auch umgekehrt. Und genauso muss es dann am Ende auch sein. Und das war einfach die Basis. Also da muss ich einfach auch nochmal wieder eine Lanze muss man ja gar nicht brechen, sondern ich möchte einfach nochmal hervorheben, dass wenn ich vor dem Spiel meine kleine Runde drehe und die geilsten Eishockey-Fans Deutschlands begrüße, dann ist das unter anderem halt ein Grund, warum ich das so empfinde, dass die Bremerhavener Eishockey-Fans einfach die geilsten sind.
Schöner Abschluss für die Entweder-Oder-Kategorie, obwohl eine Frage hätte ich noch, um die Werbung einzuleiten.
Nico Tank oder Malte Giesemann?
Ja, wenn du uns schon so
fragst. Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht.
Aber Finale 2014 oder Fliesen Kuhlmann?
Fliesen Kuhlmann, bitte.
Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen-kuhlmann.com.
Okay, kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge. Das ist ja so ein bisschen Jahresrückblick. Haben wir ein klein bisschen ja schon gemacht. Wir haben auf das Finale 2024 gegen Berlin zurückgeblickt. Aber wir haben quasi vier Kategorien mitgenommen. Und wir hatten dir das, Felix, ja auch schon so ein bisschen gesagt, damit du dir auch ein bisschen Gedanken schon darüber machen kannst. Und genau diese vier Kategorien wollen wir jetzt durchgehen.
Fangen wir an mit dem Spieler des Jahres. Und es geht immer ums Kalenderjahr. Also nicht um diese Saison oder letzte Saison, sondern um 2024. Und Felix, du darfst gerne starten, wenn du möchtest. Dann können wir uns noch anpassen.
Also ich muss jetzt ja auf jeden Fall einen Spieler nennen, möchte aber trotzdem auch in dieselbe Kerbe schlagen, wie es ja zum Beispiel auch Alfred oder alle Verantwortlichen immer wieder tun. Der Star ist die Mannschaft. Das ist ja aber auch wirklich, ist ja nicht nur irgendeine Floskel, sondern es ist ja einfach so. Mein persönlicher Favorite war aber tatsächlich Lukas Kälble. Weil ich fand, das war also ein so positives, belebendes Element für unsere Defensive. Der Mann ist mir irgendwie nie negativ aufgefallen. Ich habe das Gefühl gehabt, der hat eine Fehlpassquote von 0% gehabt, eine Zweikampfquote von gefühlt 100%. Dann hat er auch gut gescored. Ich glaube, 23, 24, 25 Punkte waren es am Ende. War ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die erfolgreiche Vizemeisterschaft in der letzten Saison. Leider ja nun nicht mehr im Jersey der Penguins unterwegs, aber ich würde ihn, für mich ist das, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich ihn wählen als Spieler des Jahres.
Leider hat er immer noch die guten Statistiken. Auch bei Mannheim haben wir am Wochenende schmerzlich gemerkt.
Ja, er hat ja auch eine abartige Plus-Minus-Statistik gehabt. Ne? Das kam ja auch noch dazu. Also das hat ja nur nochmal untermauert, was er einfach für eine große Wichtigkeit hatte auch für die Penguins.
Ich möchte übrigens nochmal ganz kurz, wo wir beim Thema Lanze brechen auch waren. Ihr wisst das, ich bin etwas befangen im Thema Moritz Wirth und Düsseldorfer EG. Und es wird ja viel kritisiert, die DEG zu Recht und die Defensive auch. Aber ich möchte nur kurz erwähnen, dass Moritz Wirth der einzige Verteidiger der DEG ist, der keine negative Plus-Minus-Statistik hat. An dieser Stelle kleiner Wink mit dem Zaunfall auch ans Trainerteam in Düsseldorf. Aber Lukas Käble ist ein sehr guter Call. Der hat unseren Podcast zugegebenermaßen auch nochmal auf ein anderes Level gehoben. Ja. Nach seinem Besuch ging es steil bergauf nochmal.
Das ist mit Abstand die beliebteste Folge gewesen. Sorry Felix, ja, aber da müssen wir ehrlich sein.
Da stehe ich gerne hinten an.
Aber du tust jetzt einiges dafür, dass du ihn ablösen kannst jetzt. Aber bis jetzt war es der beliebteste Podcast, den wir glaube ich je gemacht haben mit Lukas Käble.
Habe ich gehört und mit Recht.
Das ist ein super Typ, wirklich super Typ. Sehr schade, dass er gegangen ist. Aber tatsächlich verständliche Gründe ja auch gehabt mit der Vita, die er hatte in der Vergangenheit.
Wäre er kein Mannheimer Jung, dann hätte ich es ihm übler genommen.
Ja, genau. Ja.
Willst du, Nico, oder soll ich?
Ich kann gerne, auch wenn ich die Befürchtung hatte. Ich dachte, wir hätten alle drei vielleicht die gleiche Person. Weil für mich war direkt einer im Kopf, wenn ich auf das komplette Kalenderjahr halt blicke, dann ist das die Person, die für mich so die stärkste Leistung overall abgegeben hat. Und das ist für mich Christa Skudlewskis. Das ist wirklich Torhüter des Jahres geworden, der DL, völlig zu Recht. Hat sich gefühlt jetzt nochmal gesteigert, ist nochmal stärker geworden. Und das mit trotz allen Widerständen. Also ist ja mit dem Duell mit Franz Repp reingegangen. Der Vater hat schon eine super Figur abgegeben. Dann hat sich Franz Repp verletzt. Dann dachte man, jetzt spielen wir halt mit ihm als klare Nummer 1. Das war dann aber auch, hat er wirklich perfekt gemacht. Sind mit denen in die Playoffs gegangen, bis ins Finale gekommen. Jetzt neue Saison, wieder dieser Konkurrenzkampf. Da dachte man sich auch so, okay, wer setzt sich durch? Ich habe für meinen Teil Franz Repp gleich vorne gesehen. Jetzt ist auch für meinen Teil Gudlewski ist halt de facto einen kleinen Tick weiter vorne, was die Leistung angeht. Also es ist, als sie hergekommen ist wieder nach Bremerhaven, dachte ich mir, okay, das ist ein wirklich starker Goalie. Wir kennen ihn, wir wissen halt, was seine Stärken sind. Aber dass er noch mal drei Etagen höher spielen kann, was die Leistung angeht, ist für mich absurd. Und daher für mich mein persönlicher Spieler der Saison.
Ja, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich hatte auch natürlich Christa Skudlewskis im Kopf. Logischerweise, ich bin ja nicht so nah an dieser Mannschaft dran, aber ich habe Christa Skudlewskis diese Saison häufiger die Hand geschüttelt als manchem weggezogenen Kumpel von mir, weil der sämtliche Preise der Eishockey-News abgeräumt hat. Ich glaube, er hat alle Sonderhefte, alle Sonderbücher geschenkt bekommen, 4 Urkunden oder 3, weiß ich gar nicht, dieses Trikot. Und über das ganze Jahr gesehen, klar, wäre Lukas Käble jetzt noch da, wäre das 1:1 ein guter Call gewesen. Wen ich eigentlich gerne erwähnt hätte, wäre Markus Wikingstad. Ich finde, Markus Wikingstad hat in der letzten Saison, vor allem in der zweiten Saisonhälfte, einen enormen Sprung gemacht, hat in den Playoffs, glaube ich, auch 9 Punkte gespielt oder 10. Super Saison gehabt. Jetzt hat er leider so ein bisschen kleinen Durchhänger im Vergleich auch zu seinen Kollegen, vor allem was das Scoring angeht, hat glaube ich erst 2 Saisontore und auch gegen Düsseldorf jetzt wieder leider einige Dinger liegen lassen, er ärgert sich selber am meisten darüber. Hätte er auch diese Saison konstant gestartet, wäre Markus Wikingstad mein Call gewesen. Aber so ist es auch Gudlewskis.
Top.
Ich meine, der Mann ist jetzt auch schon in den ersten 3 Monaten gleich 2-mal wieder zum Spieler des Monats in der DEL gewählt worden. Von daher ist das natürlich auch eine sehr gute und nachvollziehbare Auswahl von euch beiden. Ne?
Aber die einfache Wahl war das vielleicht auch.
Ja, genau.
Finde man, es gibt auch ganz viele Spieler, die immer so ein bisschen unter dem Radar sind. Ne? Also ich nenne jetzt mal so beispielsweise Alex Friesen, unfassbarer Arbeiter fürs Team, immens wichtiges Wort in der Kabine. Wladimir Emminger. Christian Weise, ja, das sind
Nino immer Kinder.
Nino Kinder hat jetzt in den letzten Wochen
extrem.
Man hat das Gefühl, den nächsten Schritt gemacht in seiner Entwicklung. Ja. Ich hoffe natürlich für ihn auch auf Kontinuität, dass er dieses Level halten kann. Also es ist ganz, ganz schwierig, finde ich, also einen Spieler rauszupicken. Aber ich glaube, alle drei hätten es auf jeden Fall verdient.
Gehe ich mit.
Wunderbar. Wir bleiben positiv, hoffentlich.
Schön, dass wir mit dem Negativen auch schließen, diese Kategorie.
Das wir können es auch noch tauschen, Nico. Wenn du lieber positiv enden möchtest.
Ich möchte gerne positiv enden.
Okay, dann darfst du jetzt gerne anfangen mit der Enttäuschung des Kalenderjahres 2024. Gab's eine?
Boah, Enttäuschung ist wahnsinnig schwierig. Das ist etwas, worüber Malte und ich uns nicht abgesprochen haben, aber wir haben offen ehrlich halt miteinander darüber gesprochen und gesagt, so es ist brutal schwierig, halt da wirklich eine Entscheidung zu treffen. Darum, also wir standen im Finale, wir stehen jetzt gerade auf Platz 4 in der DEL, Champions Hockey League, Viertelfinale. Also das kannst du dir ja nicht ausmalen, was das für eine Saison war. Darum ist es keine richtige Enttäuschung im Endeffekt. Vielleicht ist es halt mit so ein bisschen der Abgang von Thomas Popisch halt gewesen, weil Enttäuschung muss ja nicht immer bedeuten, dass es jetzt irgendwie etwas sehr Negatives ist oder dass es irgendwie einen Beigeschmack haben muss, sondern Enttäuschung kann ja auch sein, dass man einfach traurig über etwas ist, was einfach passiert ist in den letzten Monaten. Und dann ist es halt der Abgang von Thomas Popisch gewesen, der aber absolut zu 100% nachvollziehbar ist. Genau gleiche Argumentation wie bei Lukas Kälble hatten wir. Trifft jetzt auch auf Thomas Popisch halt in dem Fall zu.
Macht der mit Krefeld?
Ja, wirklich, grad. Das ist absurd. Also die wissen ja selber gar nicht, dass sie doch noch gewinnen können in der zweiten Liga.
Hat heute übrigens seinen Vertrag verlängert bis 2027.
Ja, und das hat uns auch sehr gefreut, muss man auch sagen. Und wir hoffen natürlich auch. Also ja, diesen Struggle haben
immer verwirrend. Ja.
Und wir hoffen natürlich, dass Krefeld aufsteigt und wir gegen Thomas Popisch, dass wir den nochmal wiedersehen, denn in der Liga, weil wir erstens dann Thomas Popisch wiedersehen und zweitens halt 12 sichere Punkte in der kommenden Saison haben, weil wir halt gegen Krefeld spielen. Das ist dann auch praktisch.
Felix, die
auch.
Pressekonferenz mit Sulzi und Popisch, das wäre ein Traum, oder?
Das ist ein persönliches Highlight auf jeden Fall. Und ich weiß, wenn Thomas kommt, muss der Kühlschrank wieder gut gefüllt sein. Er hat mir ja oft die Schuld dafür gegeben, dass es kein kühles Bier im Kühlschrank gab, auch wenn ich für das Catering im Pressekonferenzraum 0,0 zuständig bin. Aber Thomas, noch solltest nicht. Du das hören und sollten wir uns in absehbarer Zukunft tatsächlich im Rahmen einer Pressekonferenz bei uns im Bremerhaven sehen, dann verspreche ich dir ein kühles Bier.
Wer möchte von euch weitermachen?
Soll ich?
Bitte.
Ich hatte auch erst eher in diese Richtung gedacht, okay, was hat mich vielleicht persönlich enttäuscht, so in Sachen Abgänge oder sonst was. Aber wir wollen ja auch so ein bisschen kritisch sein hier.
Oh, jetzt geht's los.
Man darf ja kritisch sein. Jetzt
bin ich hellhörig.
Und auch wenn Sebastian Furchner zuhört, auch wenn er noch nicht die ganze Saison da war, aber die Verpflichtung von Jose Antonen hat nicht funktioniert an dieser Stelle. Weil man hatte natürlich ganz andere Erwartungen, nachdem Cole Conrad sich verletzt hat.
Haben wir die Hälfte der Saison schon um, Malte?
Ja,
ist um. Okay, dann dürfen wir jetzt auch bewerten,
ja.
So haben wir es gesagt.
Ja. Cole Conrad war natürlich ein außergewöhnlicher Transfer, der auch super eingeschlagen hat. Man hatte dann sehr, sehr hohe Erwartungen eben auch an Jose Antonen und er kriegt es leider irgendwie noch nicht aufs Eis in der Mannschaft. Es ist ja auch nicht, dass ich irgendwas gegen diesen Menschen oder gegen diesen Spieler habe, sondern es ist einfach im Vergleich zu den anderen Spielern bisher enttäuschend, wie er performt. So, das sieht man daran, dass er ganz häufig inzwischen nicht mehr im Kader steht. Und wenn er im Kader steht, fällt er mir persönlich auch nicht besonders auf, muss ich ehrlich sagen. Und ich wünsche ihm, dass sich das noch ändert, dass er irgendwie noch sich in diese Mannschaft spielen kann. Nur mit jeder Woche ist natürlich auch eine Regenerationszeit für Cole Conrad, der irgendwann wiederkommen wird. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass die Zeit von Jose Antonen eben nicht so positiv beiderseitig in Erinnerung bleibt. Deswegen ist das meine Enttäuschung.
Ist es für dich auch aus dem, knüpfe ich mit der kritischen Nachfrage mal an,
ne? Ja, wär schon dabei.
Ohne dich ins Schwitzen zu kriegen zu wollen. Aber ist das schon so ein kleiner Beigeschmack jetzt sowas? Weil unter Furchi haben wir jetzt einige gute Transfers, aber wenige Transfers halt gehabt. Und unter diesen nicht so vielen Transfers war halt jetzt ein Jose Antun dabei, im Endeffekt.
Es ist ja auch immer viel Glück und Pech dabei. Du hattest mit Cole Conrad natürlich auch Glück, dass der in seinem ersten Spiel direkt einen Doppelpack schnürt, weil der einfach die ersten beiden Schüsse gut trifft.
Ja.
Wenn Jose Antunen seine ersten beiden Schüsse ein bisschen besser trifft, dann macht er auch direkt zwei Tore. Dann läuft es vielleicht anders. Ich glaube, dass der menschlich super in diese Mannschaft passt, Antunen. Ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie böses Blut zwischen den Spielern ist oder so. Ganz im Gegenteil. Aber die Scheibe fällt halt einfach nicht für ihn. Und ich glaube, dass auch Alfred Prey, auch wenn es ganz wenige Fälle waren, mal Spieler verpflichtet hat, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, die ihm nicht so gut gepasst haben. Und dann ist es doch besser, wenn es jetzt ein Spieler ist in einer Phase, wo es trotzdem super läuft, als wenn du einen Spieler verpflichtest in einer schlechten Phase, der dir dann helfen soll. Und dann wird es trotzdem nicht besser.
Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Felix, ich bin sehr gespannt, in welche Kerbe du reinspielst.
Ja, du hast ja eben gesagt, Enttäuschungen sind ja manchmal auch Momente, wo man traurig ist. Also natürlich war ich extrem traurig, als die Ära Alfred Prey offiziell zu Ende gegangen ist, und vermisse natürlich diese Momente, wo wir nach dem Spiel immer Interviews gemacht haben. Aber er ist ja immer noch da und ich kann ja immer noch jederzeit Alfred auch in seinem Büro besuchen gehen und wir sprechen und reden immer noch viel miteinander. Aber es ist eigentlich dann so eine Ära zu Ende gegangen, zusammen mit dem Abgang von Thomas Popisch. Aber die größte Enttäuschung in dem Fall, weil es einfach auch emotional sehr aufwühlend war, ist natürlich klar, das verlorene Finale dann auch noch zu Hause. Also wir haben das ja eben schon erörtert. Am Ende ist es alles gut gelaufen und wir haben uns auch da wieder von einer sehr, sehr guten Seite gezeigt und als sehr gute Verlierer präsentiert. Aber natürlich enttäuscht das, weil du nicht weißt, ob du eben, also als Fischtaum-Pinguin kannst du nicht davon ausgehen, anders wie in anderen Organisationen, dass du solche Momente noch öfter erleben wirst in deinem Leben. Ich möchte das aktuell auf jeden Fall nicht ausschließen, aber ob wir jetzt in den nächsten 20 Jahren nochmal wieder ins Finale kommen, wenn nicht in diesem Jahr, das möchte ich jetzt mal, ist auf jeden Fall nicht so sicher wie in anderen Organisationen. Und von daher war das schon natürlich klar die Enttäuschung.
Du bist ja auch ein Mann der Emotionen, muss man ja auch mal sagen, ne? Also freudig, wie auch wahrscheinlich, wenn es in die andere Richtung abdriftet. Also ich werde es, ohne Witz, ich werde es niemals vergessen, wie du auf dem Tisch, ich glaube, das war nach Landshut, wo du auf dem Tisch stehst und diese Ansage machst, war glaube ich, ne? Landshut, Finaleinzug. Ich werde es nicht aus meinem Kopf herausbekommen. Es war ein überragendes Bild für mich, was sich einfach eingebrannt hat, wahrscheinlich nicht nur für mich, sondern für einige Eishockey-Fans. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn jemand eben halt emotional halt in diese eine Richtung auch ist, halt auch emotional in diese andere Richtung sein kann, eben halt auch sehr niedergeschlagen sein kann. Dann finde ich halt einen Job als Stadionsprecher, ist, wenn man emotional positiv ist, halt sehr gut, aber emotional negativ halt extrem schwierig, der Job, oder?
Das musste ich auf jeden Fall lernen.
Ja.
Also ich glaube, vor 10 Jahren hätten wir zu Hause das Finale gegen Bietigheim verloren, hätte ich wahrscheinlich die Emotionen nicht so kontrollieren können, wie ich es jetzt, oder wie es mir halbwegs geglückt ist jetzt nach dem verlorenen Spiel gegen Berlin. Ne? Mhm. Also natürlich mit zunehmendem Alter wird man auch irgendwo ein bisschen reifer, sollte man zumindest annehmen.
Wir warten noch drauf.
Und zumindest in diesem Fall ist es mir dann ganz gut geglückt, ja. Aber das war schon auch ein Lernprozess.
Glaube ich. Wir machen weiter mit, 2 Stück haben wir noch, mit der Überraschung, würde ich einfach mal vorschlagen. Und ich glaube, Malte, du hast noch nicht angefangen, oder? Die Überraschung der Saison?
Ja, für mich Überraschung oder des Kalenderjahres kann man trotzdem, finde ich, auf diese Saison beziehen, ist für mich Fabian Herrmann. Weil klar, der in der zweiten Liga gute Werte gehabt, aber wir haben schon öfter mal junge Spieler verpflichtet, die in der Oberliga oder in der zweiten Liga gut performt haben und die haben dann hier nicht so gut funktioniert. Aber wie Fabian Herrmann Eishockey spielt, der hat ja nichts mit einem U23-Spieler zu tun. Also der hat ja mehr Selbstvertrauen als manch gestandener Spieler, was der da aufs Eis bringt, hat sich auf Anhieb in diese Reihe mit Uha und Friesen gespielt, wird da eigentlich nie rausgenommen, außer letztens ein Spiel mal irgendwie, weil es Verletzungspech gab. Aber, oder Alex Friesen krank war. Aber Fabian Herrmann ist eine steile These, aber es würde mich arg wundern, wenn der nicht Rookie der Saison wird in der Penny DL.
Ansage.
Ja, also in die Kerbe schlage ich voll mit ein. Fabian Herrmann auf jeden Fall eine ganz große Überraschung. Ich habe vor der Saison veranstaltet Mario ja immer bei sich im Garten ein großes Spanferkel grillen. Und ich war in diesem Sommer auch da und es waren auch einige Spieler da, unter anderem Fabian Herrmann. Und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt, ein bisschen natürlich dann auch im Laufe des Abends miteinander geschnackt, wie man hier im Norden sagt, und habe schon festgestellt, okay, das ist mit viel Selbstvertrauen ausgestatteter Typ, aber nicht in keinster Weise irgendwie überheblich, sondern man hat schon gemerkt, okay, der Mann ist selbstbewusst, kommt aus der DL2 mit relativ ansehnlichen Statistiken aus Bad Nauheim. Meistens ist ja so, dass dann diese jungen Spieler oft dann beim Kooperationspartner spielen und da habe ich ihn auch erst verortet. Und mittlerweile ein Stammspieler, hat sich festgespielt, gehört auf jeden Fall zu den Spielern, die Sorge dafür getragen haben, dass wir momentan da stehen, wo wir stehen. Also wirklich ein guter Typ. Und was mir sehr besonders gefällt, sind seine mitunter sehr erfrischenden Interviews, die er dann teilweise beim Magenta Sport von sich gibt, wo ich Alfred auch schon gefragt habe, ob er durch seine Schule gegangen ist. Alfred ist ja für viele legendäre Sprüche verantwortlich, so zum Beispiel das Hosentaschenmanagement der Fischtown Pinguins oder es regnet nicht immer in denselben Weiher. Und Fabian Herrmann hat tatsächlich mal gesagt, naja, wo viel regnet, wird es auch viel nass.
Philosophisch,
und,
ja.
Und sowas gefällt mir, ja. Also ist einfach auch mal was anderes als dann diese Standard-Interviews und diese Standardfragen und gepaart mit Standardantworten.
Könnte ja auch ein Zitat aus Love Island sein oder so.
Ja, oder ich lasse mir das tätowieren bald oder sowas auf dem Oberarm. Also,
gut, dass in Bremerhaven viel regnet, ne?
Also ich bin da auf jeden Fall ganz bei dir, Malte. Fabian Herrmann, eine der, oder wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, schon die positive Überraschung im Kader der Fischtown Pinguins diese Saison.
Müsste man ihn ausklammern, wäre es für mich Maxim Rausch übrigens, weil ich den ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen habe. Ja. Wir haben vor der Saison drüber gesprochen, Rausch, der wird nur in Krimmetschau spielen, der wird hier ja gar keine Sonne sehen. Ja, spielt meistens im ersten Verteidigerpaar mit Anders Grün und jetzt zusammen. Und hat sehr viel Eiszeit. Also der hat ein bisschen Pech, dass Fabian Herrmann auch so gut performt. Sonst wäre er ein guter Anwärter auf den besten jungen Spieler der Saison wahrscheinlich.
Das stimmt. Ich habe mich zwischen drei Personen entscheiden müssen innerhalb des Vereins. Einmal eben halt Rausch und Herrmann hatte ich auch in dieser Lotterie mit reingenommen. Ich habe mich aber für unseren Head Coach entschieden, für Alex Sulzer. Ich glaube, wer vor der Saison die Podcasts von uns gehört hat, der weiß, dass ich jetzt nicht mit dem puren Optimismus in diese Saison hineingegangen bin und nicht eines Besseren belehrt wurde. Ich war etwas skeptischer und etwas vorsichtiger, was meine Spekulation angeht. Und ich wurde halt komplett überzeugt jetzt. Also skeptisch in dem Sinne, weil natürlich ein Alex Sulzer keine Headcoach-Erfahrung jetzt hatte in dem Sinne. Dass er Erfahrung hat als Spieler, steht außen vor. Das ist Wahnsinn. Und dass andere Spieler danach hineifern, das zu erreichen, was Alex Sulzer erreicht hat, darüber müssen wir auch nicht sprechen. Aber ich finde, das hat natürlich schon eine gewisse Qualität, wenn man halt als unerfahrener Headcoach halt ein Team trainieren muss, was gerade im Finale der Penny DEL stand und verloren hat. Und dieses Team natürlich wieder so aufzubauen, wieder so hungrig zu machen, dass es wieder vielleicht ein Anwärter wird aufs Finale, auch wenn die Wahrscheinlichkeit jetzt neutral betrachtet vielleicht jetzt nicht wahnsinnig hoch ist, aber trotzdem möchte man ja immer die höchsten Ziele sich stecken. Und dann war ich halt skeptisch, ob Alex Sulzer die perfekte Person dafür ist. Und was soll ich sagen, jetzt bis vorgestern, vorvorgestern, jetzt bin ich verwirrt, noch Platz 3 in der Liga gewesen für die finale Champions Hockey League gegen Genf, das zweite Spiel, das war ja das ein überragendes Spiel, ja, also nur, dass das Scheibenglück halt fehlte. Also es ist halt wirklich, Alex Sulzer hat ein Potenzial, das unbeschreiblich, glaube ich, ist als Trainer. Und dazu zählt, bevor du gleich wieder reinschlägst, natürlich auch ein Basani. Ich sehe schon einen roten Kopf.
Ja, ich stehe für ihn ein.
Ja, also den muss man natürlich auch hervorheben. Also der kümmert sich halt um die Defensive und die Defensive, die läuft wie Tüt. Ne? Das ist schon überragend. Aber im Endeffekt, wenn man es so will, zähle ich dieses Trainer-Duo, dieses Trainerstab vielleicht auch komplett herein, dass die mich alle sehr überrascht haben. Und ich glaube, ich habe vor der Saison Bremerhaven erst etwas über die Hälfte gespielt, von daher natürlich noch alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ich glaube, auf dem Pre-Playoffs-Platz habe ich die getippt. Und momentan sieht es ja etwas besser aus, sag ich mal so.
Aber es ist ja auch eigentlich, du bist ja schon immer der Pessimist von uns beiden.
Ja, das stimmt.
Aber so wirst du natürlich auch seltener enttäuscht.
Das stimmt, ich freue mich jetzt. Seit Jahren freue ich mich.
Ja. Ich tippe da immer die 7-2 Spiele zu Hause und auswärts gewinnen wir auch mal schnell 8-0. Im Hafen wieder Zweiter. Ne? Hm.
Ja, du fährst ja besser mit deiner Taktik. Also realistischer ja anscheinend.
Wobei da auch, wie wir auch schon gesagt haben, immer die Angst dabei ist irgendwann, dass dieser Fall nach unten kommt. Aber wir genießen einfach mal die Momente, solange es noch nicht so ist.
So, und dann genießen wir jetzt die Momente des Jahres 2024 und blicken nochmal auf den Moment zurück für euch. Felix, was war denn so dein Moment 2024?
Ja, natürlich, dass wir die große Ehre hatten, im DEL-Finale zu stehen. Das steht, glaube ich, außer Frage. Also es gibt immer viele, viele coole Momente, aber so die Nationalhymne nochmal in deiner Arena hören zu dürfen, außerhalb der Champions Hockey League und des DEL-2-Finals vor über 10 Jahren, das ist ja nicht unbedingt erwartbar gewesen, als wir vor etwas mehr als 8 Jahren dieses Abenteuer DEL angegangen sind. Der emotionalste Moment war mit Sicherheit das entscheidende Spiel gegen München im Halbfinale. Weil man, es war ja immer dieser große Traum, einmal über das Viertelfinale hinauszukommen. Und dieser Traum wurde dann Wirklichkeit. Und dann ging es wieder gegen München. Und du hattest irgendwie dieses, ich bin ja auch eher Team Optimist als Pessimist. Also tendiere da auch eher so ein bisschen gefühlsmäßig zu Malte. Aber du hattest nicht das Gefühl, zumindest ich nicht, dass dir jetzt die Hauptrundenmeisterschaft viel gebracht hat, wenn du als Dankeschön dann im Halbfinale wieder gegen München spielen darfst. Ja. Ja. Und München dann zu schlagen, zum ersten Mal, nachdem wir ja vorher sämtliche Serien gegen München immer verloren haben, zu Hause, zu Null, mit diesem Empty Net dann noch von Bruckgieser, das ist natürlich, ja, also das kann man so mit Worten, es ist schwer zu beschreiben, was dann geht's mit dir durch, ne? So, das ist, ich habe ja tatsächlich auch, Christoph Müller hat, ein guter Freund und auch langjähriger Eishockey-Fan, auf der Tribüne sitzend, diese Toransage mitgefilmt, kann man auf meinem Insta-Kanal finden. Ja, es ist, also ich musste danach dem Tor in Fishtown, musste ich tatsächlich 30, 40 Sekunden, keine Ahnung, erstmal mich nochmal wieder sammeln und nochmal sammeln, weil ich gewusst habe, wenn ich jetzt anfange zu reden, dann bricht's weg. Ne? Es war also schon eines der Top 3 Erlebnisse, wenn ich jetzt so die letzten 19 Saisons zurückblicke. Von diesem emotionalen Ausnahmezustand. Also das war schon krass. Und auch danach, da hat ja keiner die Halle verlassen. Ne? Es wurde gefeiert, als wäre man schon Meister geworden. Ja? Ja. Und das dann noch on top im Nachgang erstmal so zu realisieren, dass ja wir jetzt nicht nur gerade endlich mal München geschlagen haben, sondern wir jetzt tatsächlich ins Finale eingezogen sind. Das war dann so, diese ganzen Tage und Wochen danach waren dann schon einfach auch emotionaler Ausnahmezustand. Ja. Das war schon extrem cool. Mhm. Und das kann man auch nicht wiederholen. Also ja. Das muss man ja auch sagen. Man wünscht sich nochmal wieder so einen Moment. Ich würde mir wünschen, wieder ins Finale einzuziehen, aber es wäre von diesem emotionalen Ausnahmemoment, das kann man nicht wiederholen. Das ist nicht zu toppen. Ja. Das ist so, das war einfach ultra krass. So.
Ich habe mir gedacht, dass die Geschichte kommt. Deswegen habe ich sie nicht gewählt. Aber ich war auch im Stadion gegen München beim entscheidenden Spiel. Du auch?
Wir waren zusammen da.
Ich habe bestimmt, das war das Spiel. Ich weiß aber nicht mehr. Ich habe ja häufig um Karten gekämpft für uns. Ja, schade, dass wir es machen mussten. Aber ich habe mich ja davor vors Reisebüro gecampt. Nachts um drei. War auch ein war ein spannendes Erlebnis auf jeden Fall.
Aber vielleicht kann ich da jetzt direkt auch meinen Moment des Jahres anknüpfen, weil es halt das Gleiche ist. Weil für mich war es auch, war es Spiel 5 oder Spiel 6 gegen München?
5.
5
war es. 5 tatsächlich, okay.
Ja, logisch, war ja auch zu Hause. Ja. Spiel 5 und Malte und ich waren halt zusammen dort und ich diesen Moment, und da gebe ich halt 100% recht, man kann diesen Moment nicht nochmal wiederholen. Es wird nur einmal diesen Moment geben, dass man das erste Mal ins Finale der Penny DEL kommt. In dem Moment. Und das, es wird auch nur einmal geben, dass wir München schlagen im Halbfinale. Das erste Mal wenigstens. Und ich weiß doch, dass ich ja halt da stand und hatte einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und ich weiß es 100% noch und hat zu dir gesagt, Alter, wir stehen jetzt im Finale einfach. Wir stehen einfach im Finale der besten Liga Deutschlands. Wir gehören zu den besten zwei Mannschaften in Deutschland. Und das ist so eine absurde Vorstellung gewesen, weil wir über Bremerhaven reden, über unseren Bremerhaven, wo wir alle, glaube ich, Anekdoten erzählen können, auch in der Zeit, wo es eben halt nicht so gut lief, wo ich halt im Stehblock gesessen habe, weil keiner sich dafür interessiert hat zu der Zeit, als Eishockey eben halt nicht den großen Stellenwert hatte und halt auch einfach unerfolgreich war in dem Fall. Und jetzt auf einmal steht man halt da, wo man auf einmal ist. Und das konnte ich für meinen Teil, und ich denke, da kann ich auch für dich springen, Felix, aber konnte ich nicht realisieren. 0,0, dass das jetzt gerade real ist, was da passiert ist. Es wird jetzt wirklich, ich war richtig nervös den ganzen Tag schon. Ich bin immer nervös in den Playoffs vor jedem Spiel.
Boah, es war eine schwierige Phase generell, die Playoffs für den eigenen Blutdruck. Also
ja, total. Und es war so für mich der Moment, und vielleicht kann ich da nicht für jeden sprechen, aber für mich war so, jetzt habe ich wirklich alles erreicht. So, jetzt ist es mir, natürlich wäre schön, die Meisterschaft zu gewinnen, aber ich wäre genauso stolz, glaube ich, wenn wir es nicht machen würden, wenn wir nicht uns das Finale holen, sondern der Stolz war einfach so immens hoch, weil wir 100%, dass ich nicht weiß, wie man es hätte noch toppen können in dem Moment. Und darum werde ich es, glaube ich, ich persönlich als Eishockey-Fan, diesen Moment, als wirklich diese Schlusssirene da war oder das Empty Net auch gefallen ist, werde ich niemals vergessen. Unglaublich.
Es gibt sie eben halt auch nur ganz, ganz selten. Ne? Und ja. Ich weiß auch noch, dass dieses Spiel, also ich persönlich wirklich bis zu diesem Empty Net nicht zu 100% daran geglaubt habe, dass wir es wirklich gewinnen, weil München hat ja am Ende den Torwart gezogen, hat noch einen Pfostenschuss gehabt.
Stimmt.
Ja. Wenn der reingegangen wäre, also das sind dann ja auch diese Momente, wo du dann auch ein bisschen das Spielglück auf deiner Seite hast. Das gehört ja auch einfach dazu. Das ist nicht trainierbar, das ist nicht einzukaufen. Das musst du dann in dem Moment einfach haben. Und dann treffen die den Pfosten und du denkst, oh, wenn die jetzt einmal mehr ein Empty Net, wenn die jetzt hier noch den Anschluss kreieren, dann könnte auf einmal die ganze Serie kippen.
Ja.
Es wäre maximal unverdient gewesen, aber Sport geht's ja leider nicht immer nur um verdient und unverdient und ist nicht immer nur romantisch, sondern manchmal auch extrem uncool. Und als Bruckieser dann dieses 3-0 gemacht hat, dann da wusstest du, okay, jetzt ist es tatsächlich soweit. Ja. Ja. Malte, Entschuldigung, ich wollte dir nicht ins Wort.
Jetzt bin ich gespannt, was du für einen Moment hast, nachdem wir unsere Romantik-Predigt gehalten haben.
Das ist das noch
haben.
Zu toppen jetzt
ja,
überhaupt.
Ja, da bin ich wirklich gespannt.
Ich glaube, die Hörer sitzen schon zu Hause mit einem Paket Taschentüchern in der Hand. Schöne Grüße an dieser Stelle nach Frankfurt. Und mal gucken, was jetzt kommt, Malte. Ich nehme mein Weizenglas in die Hand und
lehne
mich ganz wissbegierig und neugierig in deine Richtung.
Du kannst nur verlieren.
Sehr schön, ich kann nur verlieren, habt ihr recht. Die Momente kann man nicht toppen, aber für mich auch ein sehr, sehr schöner Moment, beziehungsweise erstmal ein schönes
aber
Event.
Aber schön, ganz kurz, so schön, dass mein schönster Moment, wo ich direkt dich am Anfang erwähne, dass ich mit dir dort war und du gar nicht wusstest, dass du mit mir bei meinem schönsten Moment warst.
Ja, ist auch interessant. Aber, ne?
Ja.
Habe ich ausgeblendet. Okay. War so aufs Spiel fokussiert. Die Vizemeisterfeier. Die Vizemeisterfeier ist für mich immer noch mit diesem Autokorso.
Wirklich mittendrin aber auch gewesen.
Mittendrin, ja. Wir beide im Cabrio. Ja. War auch cool. Aber so viele Menschen für einen zweiten Platz, der der undankbarste Platz eigentlich ist im Sport. Ne? Es wäre an keinem anderen Standort so gewesen wie in Bremerhaven. So viele Menschen auch auf diesem eigentlich Wochenmarkt Geestemünde-Platz, wo ich, wo es samstags morgens vielleicht auch relativ voll ist, aber bei weitem nicht so voll wie bei dieser Feier. Und klar war das vielleicht so mein Event des Jahres dann, aber wenn ich mir da einen Moment raussuchen muss, wir waren ja relativ lange da, Nico, ne?
Ja.
Und also ich habe auch ein Video noch davon, ich werde es niemals löschen, ich werde es auch niemals vergessen, wie unser Karawanken-Express hoch im Norden singt. Schon auch nach 2-3 Bier, ne, zugegebenermaßen. Aber das war, also wie die drei sich dann in dem Moment auch einfach so mit Bremerhaven und mit dieser ja inoffiziellen Hymne vielleicht auch identifiziert haben, ne, und das genossen haben, diesen Moment genossen haben, sich einfach gefreut haben über die Leute, über alles, was passiert ist. Das war einfach schön, ne? Und deswegen, klar, ich hätte auch sonst dieses Spiel gegen München oder den Finaleinzug genommen als Moment, aber das ist mir immer im Kopf, wenn ich an diese Vizemeisterschaft denke, sehe ich die drei da auf der Bühne singen, ne? Oder am Rand der Bühne. Und ja, auch das wird sich wahrscheinlich nicht mehr wiederholen lassen. Deswegen schön, dass ich es auf Video habe. Falls das jemand braucht, meldet euch.
Okay, lass ich durchgehen, Malte.
Danke. Der Druck war da.
Ja, zu Recht finde ich auch, aber war eine ganz okay Begründung. Auch da waren wir zusammen, falls du dich nicht mehr dran erinnern kannst.
Das habe ich ja gerade gesagt, dass wir da lange zusammen waren.
Doch, okay, doch. Ich wollte es sicher noch erwähnen.
Also ich möchte dazu auch noch mal ganz kurz sagen, dass das natürlich auch ganz klar ein absolutes Highlight war. Ja, auch für einen persönlich, also wir sind alle Bremerhavener, ja, wir kommen aus dieser Stadt, wir sind hier groß geworden, das ist hier unsere Heimat. Und sowas dann so hautnah miterleben zu dürfen, aus eurer Perspektive im Cabrio. Ich hatte das große Glück, möchte ich sagen, nicht im Cabrio sitzen zu müssen. Ich durfte auf dem Partywagen stehen. Das war, da gab es auf jeden Fall deutlich mehr Getränke.
Das glaube ich.
Aber dann auch auf die Bühne zu kommen und da, also ich weiß nicht, 7.500, 8.000 Menschen zu sehen, auch nochmal verbunden mit den Momenten, die du ja auch in diesen ganzen Tagen und Wochen vorher so erlebt hast. Der Wochenmarkt ist ja so Sinnbild für diese ganze Euphorie, für diese Leidenschaft, für das Herzblut, was gefühlt die ganze Stadt und auch die ganze Region für die Fischturm-Pinguins gelebt hat und in die Waagschale geworfen hat. Man ist auf den Wochenmarkt gegangen, da jeder einzelne Stand war mit Fahnen der Fischturm-Pinguins ausgestattet. Also diese Stadt hat das mit 100% gelebt. Und dann nochmal eben diese Vizemeisterschaft so gebührend auch bei bestem Wetter feiern zu können, war ein ganz, ganz außergewöhnlicher und großer Moment, der schön, wenn man ihn auf Video hat, aber ich glaube, die wichtigsten und schönsten Dinge sind einfach oben im Kopf abgespeichert und das nimmst du einfach auch mit. Ne? So, da können wir alle unseren Enkelkindern nochmal von erzählen. Und da freue ich mich schon drauf.
Felix, das war unser Jahresrückblick, ganz kurz, um das abzuschließen. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern irgendeinen Radiosender ganz besonders ans Herz legen?
Energy Bremen.
Power Break. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen. Der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DAB Plus und im Stream auf energybremen.de.
Wir wollen neue Momente schaffen, obwohl das Jahr 2024 ja noch nicht vorbei ist. Aber darum haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ein paar Tage. Und da können die kommenden Gegner ja für sorgen, damit wir noch schöne Momente generieren können. Im Namen Köln und Nürnberg.
Ja.
Was sagst du?
Ja, also nach dem letzten Wochenende mit Düsseldorf und Mannheim waren ja zwei Spiele, die einen jetzt vielleicht nicht unbedingt vom Hocker gehauen haben. Von sehr viel Taktik geprägt.
Kommt Spektakel, Malte, wieder?
Ja, nein, Weihnachten muss ja eigentlich, ne?
Trotz, also Spektakel ist diese Saison ja eh recht wenig, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also
ja.
Bis auf Ostern. Entweder wir haben komplette Spektakel oder es wird halt sehr, also, ja, mager, was die Tore angeht. Ja,
ich finde, man kann das diese Saison auch super vorhersehen. Also ich finde, bei den Gegnern, wo man denkt, es wird schwierig, es wird ein blödes Spiel, wird es auch meistens ein blödes Spiel. So alle drei Siege gegen Düsseldorf waren sowas von unspektakulär und langweilig, wenn man es mal runterbricht.
Aber dann würde ich ja sagen, dass Köln und Nürnberg ja, wenn wir ins Klischee denken, Spektakel wieder darstellen.
Ich denke, auf jeden Fall wird es torreicher als gegen Mannheim und gegen Düsseldorf. Gut, gegen Mannheim ist halt, wenn die beiden besten Defensiven aufeinandertreffen, kannst du jetzt auch nicht erwarten, dass das Spiel 6-5 ausgeht. Gegen Köln, da weißt du ja auch eigentlich nie, was du bekommst. Die sind ja, wie eigentlich jede Saison, eine absolute Wundertüte. Mal schießen sie den Gegner 5-1 weg, dann verlieren sie 4-0 gegen Iserlohn oder so. Wie wir übrigens auch. Deswegen Köln, also ich, an Weihnachten muss ein Heimsieg holen. Wir sind ja auch relativ heimstark. Glaube aber nicht, dass es super deutlich wird. Ich wäre bei einem 4-3 Heimsieg gegen Köln. Auch wenn man ist ja schon geneigt dazu, nicht 3 Gegentore zu tippen in dieser Saison. Ne? Das ist ganz merkwürdig inzwischen. Ich traue mich fast gar nicht, 3 Gegentore für Bremerhaven zu tippen. Vor allem, weil auch dann gegen Köln höchstwahrscheinlich Christos Gudlewskis wieder im Tor steht. Wenn man die Rotation so ein bisschen betrachtet, die letzten Wochen, ist da ja so ein Rhythmus zu erkennen. Deswegen 4-3 mache ich trotzdem.
Und obwohl Jensen nicht mehr dabei ist, das müssen wir auch einmal kurz thematisieren, ist verletzt.
Der fällt eine Weile aus, was wir so gehört haben.
So, das nur als Info mal für
euch. Ein paar Wochen.
Ja, leider, muss man sagen. Das ist ja ist glaube ich der Topscorer in unserer Defensive, wenn mich jetzt nichts täuscht, oder?
Ja, auf jeden Fall auf dem Maximum seines Schaffens gewesen aktuell.
Und ob das viele getippt haben jetzt für die kommende Saison, weiß ich jetzt auch nicht. Aber mich hat es überrascht, bin ich ehrlich, so wie der jetzt nochmal die erste.
Also, dass Nicolas Jensen jetzt so performt.
Ja, dass der so abgeht.
Okay. Nö, also überrascht hat mich das jetzt nicht. Ist natürlich auch schon ein Spieler in etwas gehobenerem Alter, aber genau das ist ja das, was, glaube ich, dann auch eine gute Mannschaft sehr gut vertragen kann. Ja? Spieler, die eben halt auch genau wissen, was sie können und was sie nicht können. Und er hat natürlich auch eine wichtige Rolle, die ihm da zugewiesen wurde und die erfüllt er. Und gehört dann auch in dem Fall immer ein bisschen Glück dazu. Nicht jeder Schlagschuss von der blauen Linie war vielleicht auch als Assist angedacht. Oder jeder Pass muss nicht zwangsläufig dann auch immer den Schläger des Torschützen dann auch am Ende treffen. Aber grundsätzlich ist Nicolas, seitdem er ja wieder da ist, eine feste Konstante in unserer Defensive. Und diese Saison belohnt er sich halt mit ein paar mehr Assists. Hat er schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Jetzt muss er ja ein paar Wochen leider aussetzen.
Aber gegen Köln gewinnen wir trotzdem, Felix.
Nö. maximal unangenehmer Gegner. Habe ich irgendwie so gefühlt. Haben wir in den letzten Jahren mehr Heimspiele gegen Köln verloren als gewonnen. Aber man möge mich auch verbessern, wenn ich da jetzt mit meiner statistischen Vermutung daneben liege.
Sowas wissen wir auch nie.
grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es, so schön es auch war, diese ganze Champions Hockey League Reise, ich bin persönlich ganz froh, dass es jetzt auch vorbei ist, weil das kostet einfach auch viele Körner und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental. Und so eine Spiele wie in Iserlohn, wo du 4-0 verlierst oder auch gegen Düsseldorf, wo du eigentlich einen Punkt verschenkst, aufgrund der Tabellensituation erst recht, oder auch gegen Nürnberg, wo du 6 Tore kassierst und in den letzten 10 Spielen davor hast du insgesamt nur 7 gekriegt. Das sind dann für mich Indizien, die darauf zurückführen, dass eben dann doch so eine Doppelbelastung nicht unbedingt förderlich ist für den Liga-Alltag. Und ich glaube, es ist jetzt einfach an der Zeit, das jetzt endgültig abzuschütteln, sich voll zu fokussieren auf die Meisterschaft, weil ich auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, in den letzten Spielen war es immer mehr Krampf und es ging immer mehr darum, das Spiel irgendwie nach Hause zu arbeiten. Und diese spielerische Überzeugung, die ja durchaus in dem Kader steckt und die sie ja auch in dieser Saison schon sehr oft unter Beweis gestellt hat, die ist jetzt leider ein bisschen abhanden gekommen und da müssen wir wieder hin. Und da täte ein Heimsieg gegen Köln natürlich ganz gut. Ja, mit dem Tippen ist das immer so eine Sache. Ich ärgere mich persönlich oft, wenn ihr tippt und ihr liegt mit euren Tipps dann total daneben. Ja, aber wenn ich jetzt hier dazu verpflichtet werde, einen Tipp abzugeben, dann sage ich 4-2 für Bremerhaven.
Und boah, werde ich mich aufregen, wenn du nicht richtig liegst, wirklich. Weil die natürlich 5-3 gewinnen werden. So.
Das ist auch torreich, ne?
Ja, glaube ich auch. Ich glaube aber, dass gegen Nürnberg werden wir nicht diese Streak weiter fortführen und einfach immer jetzt 9-0, 6-7.
Ich wollte sagen, das ist natürlich Spiele, eine, das, ja. Die Messlatte ist hochgelegt. Im ersten Spiel 9 Tore gefallen, im zweiten 13.
4-2 gewinnen wir aber diesmal.
Müsste dann ja eigentlich noch ein bisschen höher gehen, ne? In Nürnberg.
12-7.
Die Ice Tigers auch eigentlich, ich finde es relativ spektakulär, so wie es bei uns mit der Defensivleistung ist, die ja irgendwie außergewöhnlich gut ist. Es ist bei Nürnberg faszinierend, wie oft die in die Verlängerung müssen. Weil sie waren jetzt vorgestern das 8. Mal in Folge in der Overtime und haben diese Saison, Aufnahme stand heute, 13 von 29 Spielen waren sie in der Overtime. Das ist fast die Hälfte der Spiele. Also ist schon
absolute Comeback-Qualität.
Da kann man auch schon von Doppelbelastung sprechen.
Ja. Absolut, also die Zuschauer werden auf jeden Fall, die kriegen was für ihr Geld in Nürnberg, das kann man sagen. Ja gut, letztes Mal 9-0 in Nürnberg gewonnen. Das wird natürlich jetzt schwierig zu toppen. Aber was gut ist, die Penguins haben ein bisschen länger Pause als die anderen Teams. Den Samstag sind wir nämlich spielfrei. Deswegen können wir am Montag mit frischen Kräften wieder angreifen. Aber ich sage, es wird diesmal ein 3-1 für Bremerhaven. Wenig Tore.
Guter Zeitpunkt, um spielfrei zu haben, oder? So genau in der Zeit.
Ja, und ich reinfällt. Glaube dann auch tatsächlich nach Silvester, der erste Spieltag ist meines Wissens am 2. Januar, da haben sind wir ebenfalls frei. Spielfrei. Ja. Das könnte uns gut in die Karten spielen, tatsächlich. Weil ich ja eben schon sagte, jetzt ist Gott sei Dank diese Doppelbelastung mit der Champions Hockey League auch vorbei. Und um die Sinne neu zu schärfen und den Fokus jetzt komplett neu auszurichten, einzig und allein auf die DL, sind dann vielleicht mal so 2 Spieltage mehr Pause zu haben als alle anderen, durchaus förderlich. Ich glaube tatsächlich, ich habe großen Respekt, gerade vor der Paradereihe der Nürnberg Ice Tigers, also der Evan Barrett, der schießt ja im Grunde genommen alles in Grund und Boden. Und das hat er ja auch zu unserem Leidwesen ja in Bremerhaven gezeigt. Das 9-0 aus dem ersten Vergleich ist natürlich alles andere als ein Maßstab. Ich fürchte, dass wir in Nürnberg verlieren, obgleich natürlich so ein Sieg, also 2 Siege jetzt in Folge zum Jahresabschluss natürlich auch ganz, ganz wichtig wären, um sich unter den Top 3 oder jetzt mit Mannheim Top 4 dann auch noch zu etablieren. Aber und da nicht gar mit nicht dir. Erst. Mit mir?
Ja, also du gehst da nicht
mit. Ach so, ja, ich habe die Befürchtung, ich sehe so die letzten, ich bin ja auch immer ein Freund davon, immer nur die letzten 4-5 Spiele als Ausschlag zu nehmen und nicht die ganze Saison. Und in den letzten 4-5 Spielen war unsere Performance leider eher etwas mehr verkrampft und es ging immer mehr ums Arbeiten und irgendwie die Spiele nach Hause schaukeln. Ich glaube, Nürnberg hat durch diesen, war es ein Overtime-Sieg vor kurzem jetzt oder war es sogar nach Penaltyschießen? Aber durch den Sieg
auf jeden Fall.
Genau, bei uns. Und die haben noch eine Rechnung offen, dieses 9-0, da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das nagt immer noch an jedem einzelnen Nürnberger mit Sicherheit. Ich tippe 3-1 für Nürnberg.
So. Positiv zu enden, immer so wichtig.
Apropos positiv, Nico, Transferphase beim Eismanager.
Ja, da, ja.
3 Tage lang bis zum 26.12. ist das Transferfenster offen. Wir können 3 Spieler austauschen. Du möchtest bestimmt, diesmal möchtest du bestimmt gerne mehr als 3 austauschen. Ja,
dabei war ich so überzeugt von meinen Transfers, die ich getätigt habe.
Er hat nicht gefruchtet, nee, hat muss man gefruchtet. Ehrlich sagen. Also dafür, dass als die letzte Transferphase war, wir ungefähr 50 Plätze Abstand hatten und jetzt nur noch 12.
Ich zähle eher zur Enttäuschung der Saison als zur Überraschung.
Du arbeitest stark in die Richtung, ja. Aber es ist ja noch nicht vorbei, also du kannst ja noch
am Noch habe ich ja den Vorsprung.
Richtig, ja.
Ja. Du redest dich schon in die Pole-Position hier, nämlich gerade.
Ja, weil ich werde natürlich 3 gute Transfers tätigen. Ich habe gerade gehört, Evan Barrett, das soll ein ganz guter sein, den kann man eventuell verpflichten.
Zum Geheimtipp.
Wobei er dann natürlich am 30.12. wenig Punkte macht gegen Bremerhaven. Das ist ja auch dann schade. Ja. Wäre ein schlechter Start.
Also wenn man auf uns beide hört.
Ja. Es läuft.
Wir haben eine neue kühle These mit dabei. Und die alte kühle These, die wir dabei hatten, die, wie war die denn? Junge deutsche Spieler profitieren von Alex Sulzers Doppelfunktion als Vereins- und Nationaltrainer. Sehr knackig formuliert worden von Malte.
Hat Instagram-Potenzial.
Die haben wir nicht vergessen. Wir haben eure Nachrichten auch gesehen. Wir würden die nur gerne auf nächste Woche schieben und euch noch eine neue These mit dazu an die Hand geben. Und die ist, was ist euer Highlight 2024. Das ist wirklich mal knackig und kurz.
Könnte eintönig werden. Ja.
Das stimmt. Vielleicht eure 2 Highlights. So.
Wäre besser gewesen, hätten sie unsere nicht vorher gehört wahrscheinlich. Aber jetzt ist es so, wie es ist.
Aber gerade dann kommt man ja vielleicht so in diese Gedanken, dass man vielleicht was anderes mal sagen will. Wäre schön. Also vielleicht habt ihr auch eine andere Idee. Also schreibt uns das auch. pinguinspodcast@nordsee-zeitung.de oder über unseren Instagram-Kanal pinguins.podcast. Da erreicht ihr uns auch. Da könnt ihr uns immer Nachrichten schreiben. Und da, wenn diese Podcast-Folge rauskommt, sprich am 24. heute, ist seit heute Morgen ein Gewinnspiel online. 2 Tickets für den 5.1. gegen die Schwenninger Wild Wings. Das ist Kanonenfutter, die holen wir weg.
Also Bremerhaven gegen Schwenning spricht auch immer für Spektakel.
Hör auf jetzt, wirklich. Dann gewinnen wir halt da 2-1. So. Ne, wir haben Tickets dafür, 2 Stück. Und die könnt ihr gewinnen. Schaut mal auf unserer Instagram-Seite vorbei. Wir würden uns freuen, wenn ihr dran teilnehmt und uns dort folgt. Da bekommt ihr die neuesten Infos. Wir haben auch Christian Weise in einen Boxring mit Schlittschuhen reingefotoshoppt. Also wenn sich das jetzt nicht mal anhört, als wenn ich da jetzt direkt reinklicken würde auf unsere Instagram-Seite, dann weiß ich auch nicht.
Und dann natürlich noch nordsee-zeitung.de, wenn euch unsere Instagram-Seite nicht reicht. Da findet ihr natürlich noch mehr zu den Pinguins rund um die Spiele an Weihnachten, kurz vor Silvester. Seid ihr bestens informiert. Und wenn ihr noch ein Last-Minute-Geschenk braucht, man kann sicherlich auch die Fischdorf-Pinguins-Kreditkarte verschenken.
Stimmt, aber das ist richtig last minute, aber das kriegen denn wirklich nur die Allerliebsten.
Ich sag mal so, die Vespa-Filiale eures Vertrauens hat wahrscheinlich jetzt nicht mehr geöffnet heute. Aber
ist das jetzt auch wieder so ein Teaser für einen jetzt kommenden Werbeblock, oder?
Manche sagen so, manche sagen so. Wir sind halt wirklich überzeugt als Weihnachtsgeschenk.
Ja, also du, ich weiß ja nicht, wenn noch irgendwas fehlt, man kann die ja auch, man kann sich online informieren.
Definitiv. Weil Felix hat die offizielle Kreditkarte der Fisch und Pinguins.
Ja, ja, natürlich.
Siehst du? Hat er.
Ja, ganz viele Kreditkarten.
Felix, schön, dass du mit dabei warst. Es war uns ein Fest. Und ich glaube, du hast Lukas Kälble abgelöst als beste Folge. Da bin ich jetzt einfach mal von überzeugt.
Würde ich persönlich nicht so viel Wert drauf legen. Wie gesagt, Lukas war ja auch ein außergewöhnlicher Typ. Und er darf dieses Ranking gerne weiterhin anführen. Wenn wir uns jetzt verabschieden, würde ich tatsächlich noch mal ein kleines Weihnachtsgedicht aufsagen. Okay. Kurze Anekdote dazu. Es gab mal vor vielen Jahren eine Pressekonferenz beim letzten Spiel vor Weihnachten. Da war Mike Stewart zu Gast und da habe ich mir spontan ein kleines Weihnachtsgedicht überlegt. Vielleicht kennt ihr das sogar noch. Es geht wie folgt. Weihnachten mit Tannenbaum, du bist ein wahrer Wintertraum. Erst Gans und Lachs, dann ganz viel Suff. Und anschließend gehen wir alle in...
Ne?
Die Kirche. In diesem Sinne, Feliz Navidad.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.